Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge reden wir unter anderem über Kraftzuwächse bzw. Kraftverluste im Kaloriendefizit, wie wir zu dem Rating System von Sheffield stehen, über das Trainieren, das an die Grenzen gehens in Nebenübungen und über viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wer wann auch immer die Leute, die das hören, gerade zuhören. Hallo Kevin, schön dich zu sehen.
Ebenso. Schön, dich auf einem Auge zu sehen. Also du mich mit einem Auge. Du hast ja schon ein, du hast ja ein schickes Accessoire auf. So. Willst du mal erzählen, wie geht's dir denn? Wie ist der Stand der Dinge?
Ich meine, du kennst ja den Kontext, aber für die, die es vielleicht nicht wissen, ich hatte ja vorletztes Jahr meine Nasenscheidewand Schwellkörper operieren lassen, weil ich keine Luft bekommen habe. Kurz nach der OP Covid bekommen, dann ist es irgendwie doof wieder verheilt. Jetzt ist seit über einem Jahr habe ich eine Tränenwegsstenose, also eine Verengung am Tränenweg, wodurch sich das hin und wieder entzündet, was sehr, sehr schmerzhaft ist, weil es auch gerne mal auf den Trigeminusnerv drückt, der da langläuft und dann so runter zum Kiefer geht. Jetzt hatte ich im August, September rum, hatte ich die Diagnostik, die auch wirklich ultra schmerzhaft war, weil du da so liegst, auf einer Strippe liegst und dir eine gebogene Nadel in den Tränenkanal geschoben wird. Hm. Bei mir hat es 9 Anläufe gedauert. Und dann hieß es, ja, muss operiert werden. Und dann habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet auf einen Termin. Und dann habe ich diese Woche, warte, heute ist Freitag, am Mittwoch, habe ich dann den Anruf bekommen von meiner Augenärztin, ja, der nächstmögliche Termin im Klinikum in Göttingen, was mir empfohlen wurde, wäre am 22.11. für ein Erstgespräch. Also für die Sprechstunde vor der OP. Da habe ich gesagt, I don't know, ob ich jetzt noch so lange warten will, weil es auch jetzt gerade wieder akut entzündet ist, deswegen habe ich eine Augenklappe auf, damit es nicht ganz so viel suppt die ganze Zeit und ich auch nicht die ganze Zeit verlockt bin, dran zu kratzen. Und dann habe ich mich am Mittwochnachmittag 3 Stunden selbst hingesetzt, habe Kliniken gesucht, die viele von diesen OPs machen, habe durchtelefoniert, E-Mails verschickt, yada yada, und habe jetzt am 25.01. im Klinikum in Fulda einen Termin für ein Erstgespräch, also für eine Sprechstunde. Das ist schön, weil zufällig Fulda eine Klinik ist, die diese OP scheinbar sehr häufig im, also gibt's von der Technik, falls sich irgendjemand mal von euch operieren lassen muss, es gibt von der Techniker-Krankenkasse gibt es einen sogenannten Klinikfinder, wo man nach der Diagnose, quasi nach der Diagnose oder nach der OP suchen kann, in einem Umkreis von einer bestimmten Postleitzahl, und dann kannst du dir auch sortieren lassen, nach Anzahl der Fälle, die diese Klinik pro Jahr behandelt. Und in meiner Wahrnehmung, so, je mehr die davon pro Jahr machen, desto besser kennen die sich auch aus, ne? Und Fulda ist zufällig eine der Kliniken, die mit am meisten von den OPs macht, hier im 200 Kilometer Umkreis, weil ich habe gesagt, ich bin bereit, im Zweifel 4 Stunden zu fahren, wenn ich muss, ne? Ja, also dann wird das hoffentlich irgendwann ein Ende haben. Ist halt nochmal ärgerlich, weil ich kann aktuell nicht trainieren. Ich habe in den letzten 4 Wochen 4 Einheiten gemacht, irgendwie so. War ja zwischendurch auch noch Gastritis und dann, ich hatte mal wieder Migräne, kommt auch noch hinzu, ne? Letztes Jahr komplett migränefrei. Ich gehe davon aus, ich sag jetzt, vielleicht kriege ich jetzt auch einfach nur alle einmal im Jahr Migräne, das wäre für mich auch okay. Und es ist halt so, ich kann nicht trainieren, ich kann nicht richtig draußen, ich muss eine Augenklappe tragen, wenn ich spazieren gehe, weil sonst mein Auge die ganze Zeit permanent tränt, das tut den ganzen Tag weh. Und es ist einfach kacke und ich habe keinen Bock mehr und das soll jetzt endlich operiert werden. Und dann habe ich halt nach der OP, also der Eingriff an sich ist gar nicht so krass, ich bin maximal 2 Nächte im Krankenhaus. Aber da wird dann quasi so ein Silikonschlauch gelegt in den Tränenkanal. Also da wird von Seite der Nase wird aufgeschnitten und oben am Auge wird ein bisschen aufgeschnitten. Dann kommt da so ein Silikonschlauch rein, der reingesetzt wird. Und der bleibt dann so 3 bis 6 Monate drin. Und am Telefon haben sie schon gesagt, ja, eher so 4, 5 Monate würde der drin bleiben. Unklar, ob ich damit dann trainieren darf. Ja, weil so generell habe ich jetzt schon gemerkt, auch damals bei dem Equip-Workshop, auch als ich in Berlin die 92 gezogen habe, so Druck, so ne, hoher Druck durch Pressatmung ist für das Ding nicht so geil. Also ich bin da gerade so ein bisschen abgefuckt von, ehrlicherweise. So, das hat mich schon auch, also der Ausblick, dass erst im November operiert würde, hat mich zerstört so an dem Tag. Ja. Ich bin wirklich gar nicht mehr klargekommen. Jetzt, dass es jetzt in absehbarer Zeit ist, stimmt mich positiver, aber halt auf die Möglichkeit zu schauen, dass ich dann 4, 5 Monate vielleicht gar nicht trainieren kann, das ist schon ein Zeitraum, mit dem ich mich nicht so super wohl fühle. Ja. Also ich denke, weißt du, so, ich werde dann sicherlich irgendwie so kleinere Sachen finden, die ich machen kann, ne, halt so ein bisschen so mäßig, so wie ein Blutdruckpatient trainieren würde wahrscheinlich, ne, mit kontinuierlicher Atmung und ganz viel Tempo, ohne Druckatmung, ohne Pressatmung, wird das schon irgendwie gehen, aber es ist halt nervig, so wenn man das Gefühl, also ich hatte gerade jetzt so mit der Bending Bars Vorbereitung und auch mit der Vorbereitung auf das Heben, so an sich ist mein Körper oder war mittlerweile jetzt nicht mehr, aber an sich war mein Körper so leistungsfähig wie noch nie in meinem Leben. Und jetzt ist es halt wieder so, jetzt muss ich noch eine OP machen, weil ich davor eine OP hatte. So, das ist halt einfach.
Danke.
Wenn man, ja, und wenn man dann zusammenzählt, so von der Gastritis hatte ich dann auch noch krass Magenprobleme. Mir ist einmal beim Kotzen, habe ich ein ganz tolles Knacken im Bauchraum gespürt, wo ich dann Schiss hatte, dass von meiner Zwerchfell-OP damals wieder irgendwas aufgerissen ist. Und wenn ich, ne, so, ich wurde in meinem Leben jetzt schon dreimal im Bauchraum operiert, dann, wenn das am Auge gemacht wird, zweimal im Gesicht. Und dann ist vielleicht auch irgendwann genug. So, es reicht auch irgendwann. Ich hoffe so ein bisschen, dass es so eine, habe ich auch gestern zu Kerstin gesagt, ich hoffe so ein bisschen, dass es nicht so eine Sache ist von, dass es mit dem Alter schlimmer wird, sondern vielmehr, dass ich jetzt quasi Upgrades kriege, die dann belastungsfähiger sind, als das, was ich von Natur aus bekommen habe. Aber ja, das ist so der Stand der Dinge bei mir.
Okay, das ist heftig, ja. Würde ich einfach mal sagen. Vor allem auch so die, also erstmal so wie du dich jetzt so damit fühlst, ist ja auch nicht so geil, klingt zumindest, also nicht so geil mit dem, was du da jetzt, mit den Sachen, mit denen du da dealen musst und dann ja auch mit dem Gedanken, so lange nicht zu trainieren, was ja die längste Zeit überhaupt ist. Also ich erinnere mich, glaube ich, nach der OP hattest du ja auch einen recht langen Zeitraum. Ich glaube auch
sechs Wochen waren das, ja.
Das ist natürlich aber jetzt im Vergleich zu 4, 5, 6 Monate dann auch nochmal eine andere Sache. Mhm. Das klingt schon herausfordernd, auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube halt so, ne, ich denke, mein Umgang damit ist tatsächlich ganz gut. Habe jetzt auch schon gesagt, so wenn ich dann wirklich gar nicht trainieren können sollte, dann würde ich wahrscheinlich einfach im Verein anbieten, dass ich irgendwie so 2-3 Mal die Woche zu einem bestimmten Zeitfenster halt da bin und so vor Ort helfen kann, ne, so ob's tatsächliches Technik-Coaching ist oder dann irgendwie Pläne schreiben. Oder selbst wenn es nur anfeuern und Plattenstecken ist, dass ich irgendwie so trotzdem in diesem Umfeld drin bleibe und nicht komplett raus. Ne? So das, da bin ich dann Sportpsychologe genug, dass ich weiß, dass das wichtig ist, dass ich das mache. Ja? Und das habe ich jetzt, also ich war jetzt auch gestern mit Kerstin einmal im Training, um mir bei der Bank zu helfen und so. Das sind dann schon so, ich merke auch, ich habe auch einfach Bock da zu sein, weil unser Verein ist halt, es ist mega geil bei uns. So, ihr könnt alle neidisch drauf sein, wie die Stimmung bei uns im Verein ist. Das ist wirklich grandios. Aber das würde ich schon hart missen. Aber ja, ich hoffe, dass es dann einfach glatt über die Bühne geht, dass ich mir dann nicht direkt die nächste Komplikation mit reinziehe. Aber es ist schon, Mittwoch war wirklich hart. Ja, da musste ich mich dann auch, also da habe ich dann so ein paar Stunden gebraucht, erstmal um mich wieder zu sammeln.
Wir drücken dir natürlich alle die Daumen, ne? Da glaube ich. Ja. Nicht nur ich, sondern hier alle Zuhörenden. Dann kann sich auch die Frage, also mir geht's gut, kann ich ja gleich nochmal zu sprechen kommen.
Yay.
aber dann können wir ja gleich vielleicht mal so die Frage, die wir bekommen haben, mit reinziehen, ne? Ob es 2024 dann ein Paul und Kevin treffen sich und ziehen an der 100-Tag geben wird. Das werden wir dann nochmal gucken, wenn alles gut gelaufen ist, ne? Würde ich sagen.
Ja. Ich denke, die Möglichkeit, dass das passiert, werde ich haben. Das glaube ich schon. So zuversichtlich bin ich schon. So, ne, ich fühle mich ausgestattet genug mit Dingen, die ich tun kann, auch wenn ich nicht richtig trainieren kann, dass ich in der Lage sein werde, so zumindest meine Muskelmasse einigermaßen zu erhalten in dem Zeitraum und dann halt einfach wieder Vollgas zu trainieren. Wer weiß, vielleicht tut mir eine Pause ja auch mal gut.
Was ich sehr, sehr, sehr krass fand, war jetzt so die, also haben wir seit dem Team-Event schon eine Folge aufgenommen?
Nö. Nein, ich glaube nicht.
Genau. Es gab ja das Team-Event von der Metallkraft-Team-Event. Das war supi im Berlin Strength. Das hat Spaß gemacht. Da wolltest du ja, weil so eigentlich der Gedanke, so vielleicht Richtung 300 was zu heben. Oder haben wir doch schon eine
Folge? Stimmt, ja, mit Max.
Junge,
mit Max,
wir hatten eine Folge gleich. Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommen wir das schon bekannt vor. Du hattest ja im Verlauf von Bending Bars bis dahin doch was ja ein sehr kurzer Zeitraum war, muss man sagen, ne? Also Bending Bars ja irgendwie Mitte August, du dann der Trainings, also wahrscheinlich trainingstechnisch angefangen, September, Oktober, November und dann war ja eigentlich schon das Team-Event, so 3 Monate in dem Zeitfenster ist ja eine Menge gegangen. Und ich denke, selbst wenn jetzt irgendwie ein paar Monate Trainings freie Zeit sind, wird es ja sehr schnell, wirst du ja schnell daran anknüpfen können.
Ja.
Und wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen den Fortschritt, den du in der Zeit machen konntest, vielleicht damit reinzählen, kann ja durchaus die Möglichkeit für einen 300 Hebetag im Raum stehen, denke ich auch.
Ich so ganz ehrlich, so und da bin ich, so das ist jetzt keine, ne, ich glaube, diese Differenzierung zwischen Arroganz und Selbstvertrauen muss man schon noch machen. Da habe ich genug Selbstvertrauen, dass ich auch sagen kann, wenn es bei, so sagen wir, ich werde im Februar operiert und es bleibt so bei 4 Monaten, die der Schlauch drin bleibt, selbst wenn ich da gar nicht trainieren kann und ich fange im Juni wieder an, da würde ich mir bis Dezember schon auch über 300 zutrauen.
Ja.
Das würde ich schon sagen. Also wobei man auch sagen muss, eigentlich war ja mein Plan jetzt, nachdem ich das mit dem Heben gemacht habe, wenn das mit dem Auge nicht wäre, mal so 3-4 Monate wirklich die Beuge so richtig hart zu pushen. Das hatte ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Nur so dieses, von okay, jetzt dann pushe ich jetzt die Beuge und irgendwann so nächstes Jahr würde ich dann probieren, beides gleichzeitig zu pushen und dann wieder einen Wettkampf zu machen. Also die 2:15 auf dem Bending Bars waren gut, aber ich will mehr. So, es juckt mich schon auch ganz, ganz doll. Das macht es nochmal schwieriger, dass ich gerade nicht pushen kann. Aber ich weiß, dass ich das tun werde. Und da freue ich mich auch drauf.
Machst du jetzt immer so alle 3 Jahre den Wettkampf, ne? Ein Jahr heben, ein Jahr Beuge und dann ein Jahr alles beide. Wenn das natürlich super funktionieren sollte, dann so. Dann natürlich so, let's go.
Das wäre schön, ja.
Ja, safe. Aber irgendwie werden wir dieses Jahr bestimmt nochmal was Schönes, Schweres zusammenheben können, denke ich mal.
Ja, das denke ich auch.
So, darauf können wir uns ja schon mal einigen wahrscheinlich. Ja, ansonsten bei mir läuft supi. Jahreswechsel bei mir immer so ein bisschen schwieriger mit unserer Hündin. Das war alles ein bisschen Käse. Silvester absolut Abfuck gewesen und die Tage vorher auch schon, seit Verkauf von dem ganzen Zeug. War nicht gut. Das heißt immer so richtig schöner Einstieg ins Jahr, erstmal 3 Tage komplett müde. Die eine Nacht irgendwie 1 Stunde geschlafen, dann 4 Stunden geschlafen und wir haben ja schon häufig in dem Podcast drüber geredet. Ja. Ich und Schlafmangel sind nicht beste Freunde, sondern bei mir komme damit gar nicht gut klar. Das war nicht so super, aber jetzt hat sich das alles ein bisschen wieder...
Du hast gut gehoben, Kevin.
Ich habe gut gehoben, das stimmt.
Du hast echt gut, was hast du denn gehoben?
Ich habe 2:40, 4:7 zu einer RP8 in etwa so gehoben. Da hat Paul schon vorhin, bevor dem Podcast, direkt die Zahl Estimated 1RM gedroppt, ohne einfach aus Intuition. Aus Intuition sagt er, 3:15 müssten es ja sein, so ungefähr. Und es sind tatsächlich 3:15. Ob ich die heben kann, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Also das ist ja nochmal ein anderer Snack. Aber ich habe so immer so ein bisschen diese Rechnung von pro Rep weniger habe ich so ungefähr 7,5 bis 10 Kilo mehr Last, die ich machen könnte. Ne? Also so 2,50 für 7 heißt so 2,47,5 bis 50 für 6er. Wenn man das mal so hochrechnet und die RP mit einbezählt, sollten es vielleicht schon 300 sein. Aber das ist natürlich auch immer nur schön gerechnet. Schön rechnen kann jeder so, ne? Das machen ist dann so ein bisschen die Sache.
Ah, gucken wir mal. Das ist halt so krass, weil wenn ich mir vorstelle, ich würde 2,40 für einen 6er at 8 ziehen. Da würde ich mir gar keine Gedanken mehr um 300 machen, Digga. So, das ist, weil bei mir ist es, bei mir sind die Sprünge noch viel größer. Also was ich auf Reps ziehe und was ich auf 1RM ziehe, da ist der Übertrag nochmal ein bisschen, also dass die Differenz nochmal etwas größer als bei dir, glaube ich. Ich habe ja auch, als ich die, also so die 2,92 habe ich ja auch einmal, 2,85 habe ich im Training gezogen. Da habe ich 2,40 auf mal ein 2er gehoben oder so.
Okay.
Zwar leicht, aber das geht bei mir schon. Kann natürlich auch sein, ich frage mich da, wie viel Unterschied dann die Deadlift Bar tatsächlich macht, auf Reps auch. Das könnte schon auch mal ein Faktor sein.
Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, also ich bin, also vielleicht mal so kurze, um das also abzuschließen, ich bin sehr confident, dass ich jetzt aktuell 300 heben könnte. Ich werde es nicht machen, weil ich brauche es jetzt gerade so nicht, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin gerade ein bisschen am Schauen, was wettkampftechnisch für mich dieses Jahr ansteht. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache bei uns hier die Landesmeisterschaft mit am 8.6. Mache ich aber nicht, weil wir da auf einer Hochzeit sind. Und dann muss man mal gucken, ne, was so, ich werde so eine Bank-LM wahrscheinlich mitmachen Ende April.
Ja.
Über Bank müssen wir heute aber nicht so richtig reden. Das ist der Körpergewichtsdrop, der merkt man in der Bank so ein bisschen. Und dann wird es wahrscheinlich, also wenn ich einen Platz beim Bending Bars wieder bekomme, werde ich wahrscheinlich beim Bending Bars wieder starten. Das wäre natürlich super.
Und diesmal musst du aber nicht so weit reisen.
Und dieses Mal ist es immer noch tatsächlich leider von Greifswald immer noch weit weg, ne? Aber wirklich? Es sind, glaube ich, ja, es ist halt immer noch. Also, es ist halt schon im Norden, ne? Aber ich glaube, aus Greifswald brauchst du halt trotzdem noch.
Ja, 3,5 Stunden, Alter, leck mich am Arsch, ist das übel.
Wir werden dann wahrscheinlich, also unser Verein wird dann die paar Kombos stellen, Daiko-Kombos werde ich dann mitnehmen im Transporter und ein paar Scheiben. Und dann werde ich wahrscheinlich in der Heimat sein und aus der Heimat brauche ich, glaube ich, 1,5 Stunden irgendwie so dahin. Das ist relativ entspannt, sage ich jetzt einfach mal. An was anderes als Bayreuth mit 8 Stunden oder so.
Ich würde 2,5 Stunden fahren.
Es kann nicht sein, das ist alles so nah dran bei dir. Das ist absolut so frech.
Ich denke, wann ist das Bending Bars nochmal? Ich meine, können wir hier kurz ein bisschen Werbung auch machen?
Boah, 3.8.
Ja, im August.
3.8. So.
Ich guck mal gerade hier.
Wenn ich es jetzt nicht verkacke, sorry Kevin, wenn ich es tue. Aber ich glaube, 3.8.
Ja. Komm, das markiere ich mir doch auch schon mal. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich vorbeikomme, ist recht hoch.
Weil das klingt gut.
Zwei von meinen Athleten, also die machen ja dieses Champions Clash mit den Gewinnern und zwei von meinen Athleten sind da eingeladen.
Und wollen auch mitmachen?
Ja, also sowohl Kilian als auch Fabian haben beide Bock, glaube ich.
Nice.
Und ich meine, nice. So wie Kilians Training aktuell läuft, ist da gut was drin bis dahin.
Das denke ich auch.
Ja, nice.
Ja, also das so ein bisschen Update von mir. Ansonsten habe ich jetzt auch die endlich Rigor Mortis für mein Training, die A7 Sleeves, an denen ich jetzt durchweg beuge. Ja, es taugt mir halt viel zu gut, muss man leider sagen. Ne? Also es ist halt
Was hattest du vorher noch für welche?
SPDs in M.
Ja, so. Okay. Mhm.
Ja, das ist, ich habe ja auf den Bending Bars in den Rigor Mortis gebeugt, was man ja so macht, ne, auf dem Wettkampf, andere Sleeves. Tatsächlich hat es mich auf dem Wettkampf absolut, ich habe das nicht anders wahrgenommen, außer dass es mir mehr Support gegeben hat. Jetzt, wo ich aber Reps drin beuge in diesen Sleeves, ist so ein bisschen, mir fehlt noch das Timing. Das ist eine zeitliche andere Koordination, die ich brauche, weil ich schneller unten rauskomme und ich treffe den Punkt nicht so gut und kann das nicht so richtig timen, wann ich richtig Dampf unten rausgebe aus dem Stretch and Replay. So, das ist noch ein bisschen. Da brauche ich noch Zeit. Aber ich sag mal so, das wird ein gutes Jahr. Hoffentlich.
Aber du hast eine ziemlich dynamische Beuge auch, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Sehr.
Deine Exzentrik ist ja schon
ziemlich fix. Definitiv. Deswegen ist das sowieso, bei mir ist immer sehr wichtig, dass ich das richtig gut treffe. Und wenn es zeitlich richtig gut getroffen ist, dann ist die Beuge supi. Wenn nicht, dann ist es halt off. Und jetzt ist es halt nochmal so eine Variable, die dazukommt, die das Ganze ein bisschen anders macht. Weil ich da auch in Tiefe ein bisschen also fühlt sich irgendwie so an. Ich kann das nicht ganz so, schränke mich ein bisschen irgendwie in der Tiefe ein aktuell. Da weiß ich nicht, aufgrund von Schmerz in der untersten Position oder was auch immer. Es ist ein bisschen ist anders einfach.
Auch so dieses Schab dir die Kniekehle auf Ding oder wie?
Genau. Ja, genau. Ja. Ja. So in den ersten Einheiten hatte ich das jetzt, so jetzt letztes Mal war deutlich besser.
Kriegst du dann Hornhaut irgendwann?
Genau, ich freue mich drauf. Aber ich
Hornhaut in der Kniekehle, Digga. So
typisch Powerlifter 2023-2024. Aber ich kann ja mal so ein bisschen kurz zu Gedanken von mir für dieses Jahr, vor allem für die Beuge und fürs Heben sind halt schon, Beuge würde ich schon gerne so Richtung 270, 75 beugen, das halte ich für sehr realisierbar. Das ja. Vor allem nach dem letzten Jahr Bending Bars, die mir gezeigt haben, dass die 250.
Du hast im August 250 jetzt 7 gebeugt. So.
Ja, wenn man das natürlich so sieht, definitiv. Also ich denke, dass da sehr viel Potenzial ist und ich mich da auch wahrscheinlich noch ein bisschen zu sehr, dass ich noch nicht sehe, wie viel ich da eigentlich noch an Potenzial habe. Aber für mich ist auch okay, dass wenn es 25 Kilo Steps von Jahr zu Jahr sind, nehme ich die mit bei der Beuge, sage ich mal. Ne? Also, das wäre schon ganz nett. Heben müssen natürlich auf jeden Fall die 300 dieses Jahr fallen und Bank muss irgendwie mal, nachdem ich dann fertig bin mit meinem Kaloriendefizit, dann auch mal wieder nach oben gehen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Körpergewicht gerade bei 107,5, Paul. Ich bin leicht.
Ja. Jetzt mittlerweile. Warst du zuletzt bei so 112, 111 irgendwie?
Ich hatte tatsächlich so Höchstgewicht waren 114,5
Ja, okay.
Krass. Nach Schweden, vor Schweden, glaube ich. Genau. Mhm. Und danach habe ich ja gestartet. Ja, also geht in eine gute Richtung. Und Beuge und Heben fühlen sich jetzt insgesamt irgendwie ein bisschen besser an. Ne? Mhm. Also vor allem Heben macht es Spaß mit niedrigerem Körpergewicht, keine Ahnung. Wenn ich mir die Videos anschaue, sieht es halt alles gleich aus, nur dass ich schmaler bin. So, genau. nach gleichen Startposition und so weiter. Aber es fühlt sich halt gut an und das nehme ich dann natürlich gerne mit.
Okay, warte, bevor wir dann. Okay, dann habe ich. Moment.
Okay,
mal.
Okay,
das
okay.
Das ist
okay.
Sowas, worüber ich eigentlich mich ganz gerne mal austauschen wollte.
Ja.
Thema Kraftzuwachs im kalorischen Defizit.
Mhm.
So, wir wissen beide, das ist möglich. Sehr möglich.
Ja. Ja.
Es gibt genügend Beispiele von Leuten, wo das wunderbar funktioniert, im leichten Defizit weiterhin Kraft aufzubauen. Wir haben beide Leute, bei denen das auch schon sehr gut funktioniert hat.
Ja.
Ich glaube, dass ich, also das ist eine Sache, die ich so in der Reflexion über meine eigene Arbeit vor allem hin und wieder bemerke. Ich glaube, dass wenn ich und das ist so eine kritische Ansicht sogar, wenn ich hergehe und mit Leuten darüber spreche, dass ein kalorischer Überschuss für Muskelaufbau schon auch offensichtlich sinnvoll ist, ergibt ja Sinn, ist ja klar. Ja, wir wissen, man kann auch bis zu einem gewissen Grad im Defizit Muskeln aufbauen, aber das Verhältnis, das da ist, lohnt sich halt einfach nicht. Zumindest nicht für die Leute, die wirklich natural sind. Und ich glaube, dass der Kontrast, oder ich habe den Eindruck, dass viele Leute so ein bisschen den Kehrschluss machen von, wenn ich einen kalorischen Überschuss brauche, um Muskeln aufzubauen, dann muss ich im kalorischen Defizit Kraft verlieren. Also ich glaube, ich habe den Eindruck, dass viele Leute, wenn sie ins Defizit gehen, den Eindruck haben oder die fast schon die Erwartung haben, so also ein bisschen auch so diese selbsterfüllende Prophezeiung aufbauen von, ich werde jetzt schwächer, weil ich im kalorischen Defizit bin. Und auf der einen Seite denke ich, ist das ein guter Hebel, um da auch nochmal drauf einzugehen, so, hey, nur weil du ein moderates Defizit von irgendwie 300 bis 400 Gramm die Woche, die du verlierst, pro Woche fährst, da kannst du easy noch stärker bei werden. Das ist vollkommen im Rahmen des Möglichen. Ich habe den Eindruck, dass auf der einen Seite Leute sich dafür selber so ein bisschen selbst manipulieren. Auf der anderen Seite denke ich mir, stellt sich mir die Frage, ob und wie, abgesehen von zum Beispiel vielleicht ein bisschen weniger Volumen und vielleicht so leicht niedrigere relative Intensitäten, die man wählen würde bei Mainlifts, nicht bei Assistenzen und ISOs. Wie viel passt du im Training einer Person an, wenn sie im kalorischen Defizit ist? Weil bei mir ist es bisher einfach nur, okay, wir machen, ne, also offensichtlich, weil regenerative Kapazitäten ein bisschen eingeschränkt sind, man macht vielleicht ein bisschen weniger, man macht vielleicht bei den Mainlifts ein bisschen leichter und da rede ich von so, da macht man halt keine Topsätze at 8, sondern vielleicht eher so Topsätze at 6 bis 7, ne? Oder sogar 5 bis 7, wenn wir auf einer RPE-Skala sind. Und das war's dann im Zweifel auch schon. Ne? Natürlich dann so bei Isolationsübungen würde man vielleicht eher Richtung 2 bis 3 Sätze statt mehr gucken. Vielleicht ein, zwei weniger Intensitätstechniken, als wenn man im Überschuss ist. Ne? So, da kommen wir gleich auch noch zu. Deine Gedanken dazu? Weil das ist schon, ich tue mich ein bisschen schwer zu differenzieren zwischen, wie viel davon ist diese selbsterfüllende Prophezeiung, die Leute sich auch selbst aufertragen, und wie viel davon ist tatsächlich, ich sage in Anführungszeichen, schlecht geplantes Training.
Also erstmal finde ich voll ein interessantes Thema, weil ich da meine Beobachtung mit den Jahren waren jetzt vor allem, dass Athletinnen, die eher jetzt nicht die Assoziation hatten mit Kaloriedefizit gleich Kraftverlust, dass die in der Regel entweder Kraft erhalten haben vermehrt oder auch noch weiter voranschreiten konnten. Und das nicht nur auf einem niedrigeren Leistungsniveau, sage ich jetzt mal, sondern auch auf einem recht hohen Leistungsniveau, dass das trotzdem alles weiter vorangeschritten ist. Also das ist eben schon genau das, was das ist, wie du es beschrieben hast, ne? Dass es für viele dann vielleicht schon eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Okay, Kaloriendefizit gleich, Wertschwächer. Das Interessante fand ich immer so in den Jahren, wenn es dann zu Zeiten, also in Zeiten war, in denen Athleten ihr Körpergewicht nicht getrackt haben oder irgendwie verfolgt haben, kontrolliert haben, es dann in einem gewissen Zeitrahmen dazu kam, dass, als wir dann mal nach 2, 3 Blöcken wieder gesagt haben, hey, wie sieht denn dein Körpergewicht aus, wir festgestellt haben, bei jetzt einem Typen, der wiegt sonst so Richtung 92, wiegt 88 Kilo, hat 4 Kilo verloren in dieser Zeit, oh, ist aber stärker geworden und dann so, huch, es geht also auch ohne, dass dass es aktiv so gewollt war, dass jetzt ein Kaloriendefizit da ist, war das, glaube ich, kann das eine recht gute Erfahrung für viele sein, dann so, okay, ich habe irgendwie Körpergewicht gedroppt, ich hatte das jetzt nicht, hatte andere Umstände im Leben, deswegen habe ich das jetzt auch nicht so verfolgt. Aber ich konnte trotz der Umstände und also trotz dessen, dass Körpergewicht jetzt runtergegangen ist, weiter voranschreiten. Also man sieht es ja durchweg. Ne? Also erstmal Leute, die generell nicht die Assoziation damit haben und dann eben Leute, die das vielleicht schon haben, aber die unbewusst, sage ich jetzt mal, in einem Defizit waren, Körpergewicht verloren haben, weil sie es nicht kontrolliert haben, dass sie trotzdem mehr stärker werden können. Also dass es das gibt, wie du schon meintest, ist ja sehr obvious so, ne? Ich habe zum Beispiel, um mal auch wieder über meine Erfahrung damit zu reden, wie ich das als Athlet wahrnehme, ich habe schon leider die Verbindung von Kaloriendefizit ist gleich nicht so gut mit der Bank einher, also geht nicht so gut mit Bankfortschritt einher. Das kann natürlich auch, also das ist halt gerade auch jetzt, wenn wir über aktuelle Situationen reden, so ein bisschen schwer bei mir, weil die Umstände jetzt banktechnisch auch ein bisschen schwierig waren mit so ein paar kleinen Verletzungen, die es gab nach dem Wettkampf, und wir mussten intensitätstechnisch viele Änderungen einfach vornehmen. Weshalb es ja schwierig zu sagen ist, ob das jetzt wirklich, also zum jetzigen Stand immer noch so ist, als wenn es so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil in den Lifts zum Beispiel Heben absolut kein Impact. Es läuft ja weiter gut, ich mache ja weiter Fortschritt, ne? 240 für 7,8, war ja noch nie gehoben. Beuge, obwohl da ja auch, ne, das ist ja so ein bisschen der Punkt, den man dann auch vielleicht für die Bank so ein bisschen hinzuziehen könnte, aufgrund von ein bisschen weniger Körperfett. Hebel, also ein bisschen Positionen ändern sich, sage ich jetzt einfach mal. Bei der Beuge ändern sich die Positionen halt auch, ne? Das ist ja man schon, da merke so ich halt. So wirklich, es konnte ich natürlich gerade irgendwie so ein bisschen mit den Sleeves auch aus, dadurch, dass die mich so ein bisschen, aber ich habe die ja erst seit dreimal benutzt, so, ne? Davor habe ich das ja auch nicht gemerkt. Bei der Beuge absolut auch kein Unterschied. Ne? Ich habe jetzt fast, was habe ich denn jetzt gedroppt an
6%. Ich habe gerade gerechnet, also du bist jetzt 6,2% circa.
Das ist schon merkt viel. Man so, ne? Das ist schon viel. Und dennoch ist die Beuge absolut gefühlt unbeeinflusst, sage ich jetzt einfach mal. Ich kann alles einfach normal weiter nach vorne progressieren. Also ich glaube, so das Thema selbsterfüllende Prophezeiung ist da ein riesen Ding. Wenn wir jetzt darüber reden, wie ich Trainingsplanung anpasse für meine AthletInnen bei einem Kaloriendefizit, dann hängt das immer relativ stark davon ab, wie stark das geplant ist. Also ne, wie ob die Leute jetzt eben über einen kurzen Zeitraum relativ starkes Defizit fahren oder ob es ein bisschen längerer Prozess ist. Ich habe tatsächlich, also ich verändere häufig relativ wenig bis tatsächlich gar nichts. Ne? Also das, was ich sowieso auch ansetze für Blöcke, die in einem Überschuss stattfinden, ist ja auch nicht das, also ich sag jetzt mal am Maximalen, was die Leute verkraften oder überhaupt, also es ist eher so am eher unteres Ende, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist in der Regel auch gut verkraftbar in Phasen von einem Kaloriendefizit. Ne? Ich habe ja auch bei den Mainlifts sowieso jetzt nicht so einen Approach, von den ich in der Regel, also so generell wähle. Da ist natürlich von Person zu Person ist das schon unterschiedlich. Aber ich sage mal so, insgesamt im Vergleich zu vielleicht ein paar anderen Coaches habe ich jetzt nicht einen Approach, der mit super hohen RPEs, ich arbeite nicht mit super hohen RPEs bei den Comp-Lifts, sage ich jetzt einfach mal, in vielen Phasen im Training. Zum Wettkampf hin ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Deswegen ändert sich bei mir tatsächlich fast kaum was in dem Übergang von Überschuss zu einem Kaloriendefizit. Und ich glaube, dass das auch rein aus der Perspektive, wenn wir jetzt mal betrachten, okay, eine Person geht ins Kaloriendefizit, ist das wahrscheinlich auch, also ich nenne es jetzt mal mental, denkt man nicht sofort, okay, wir müssen Training umstellen, weil ich schlechter recovern kann, ich bin im Kaloriendefizit, weil, also dass da nicht die Verbindung hergestellt wird von, wir machen jetzt irgendwie weniger, weil Kaloriendefizit und ich werde schwächer oder sowas. Ne? Also wir lassen Training eigentlich gleich, das hat so ganz gut funktioniert, weiter voranzuschreiten. Wir machen einfach genauso weiter, nur dass die Variable Kaloriendefizit dazukommt und wir sonst nicht viel ändern. Weil da eben vielleicht dann die Verbindung hergestellt wird, okay, Kaloriendefizit, irgendwie alles anders. Alles läuft in eine krafttechnisch schlechtere Richtung, in Anführungsstrichen. Wobei, ne, relativ gesehen muss man das natürlich anders betrachten. Aber deswegen lasse ich einfach vieles gleich. Und wenn Anpassungen notwendig sind, dann kommen halt Anpassungen. Mhm. Aber tatsächlich so die ersten Blöcke in der Regel nicht.
Ja.
Anders.
Ne? Das sehe ich. Ich denke mir halt, also ich habe auch bisher üblicherweise das so gemacht, dass ich sage, okay, ne, du machst ein Defizit, wir lassen es erstmal so und gucken. Ja, und dann schauen wir mal, so, wenn du dann irgendwie nach 3-4 Wochen merkst, okay, also üblicherweise dauert es ja eh so ein bisschen, bis du das Defizit wirklich richtig merkst im Training. Ja.
Voll.
Das ist ja nicht so, als würdest du mal einen Tag Defizit essen und direkt am nächsten Tag. Wie will denn einmal sein? aber dann stelle ich mir wiederum auch die Frage, so ist es vielleicht, ne, ich meine, so Ermüdung ist was Kumulatives. Und vielleicht wäre es ja schlauer, sogar zu sagen, okay, wir machen von Anfang an ein bisschen weniger, damit wir nicht so schnell an einen Punkt kommen, an dem wir dann reduzieren müssen, sondern quasi trotzdem in einem Bereich bleiben, wo wir effektives Volumen haben für Kraft- und Muskelerhalt, ohne dass wir regenerativ an diese Grenze kommen. Weil auch da wieder, ne, je häufiger ich auch in einem Defizit deloaden muss, desto länger dauert das Defizit, weil ich im Deload im Idealfall auf Erhalt gehen sollte. Und der andere Gedanke, der da auch immer so ein bisschen mitspielt, ist, und das ist, glaube ich, dann wieder der Faktor, der durchaus schon, also den würde ich so als moderierende Variable in dem Kontext sehen, auf individueller Ebene, ist, wie gut sind die einzelnen Personen darin, andere Faktoren, die einen Einfluss auf die Leistung haben können, zu lenken im kalorischen Defizit. Weil wenn du im kalorischen Defizit bist, dann werden natürlich automatisch Dinge wie genügend Schlaf viel wichtiger. Weil die Kombination aus zu wenig Kalorien und zu wenig Schlaf wird dich dermaßen schnell auf die Fresse fliegen lassen, dass es dann natürlich auch dann sehr schnell eine Frage wird von, okay, wenn du halt deinen Schlaf nicht vernünftig regulieren kannst, während du im kalorischen Defizit bist, dann ist das kalorische Defizit im Zweifel halt auch tatsächlich sehr kontraproduktiv. Ne, weil wir auch da wieder wissen, welche Rolle Schlaf für Muskelerhalt und auch Muskelaufbau spielt, etc. Ich glaube, wenn man hergehen kann und halt auf Nummer sicher gehen kann, dass man vor allem in der Kommunikation um das Ding herum sagen kann, okay, du bist zwar jetzt im Defizit, aber baller halt ordentlich weiter. Mhm. Und gehe auch mit der Erwartung dran, dass du weiterhin stärker wirst. Ich glaube, das ist schon wichtig. Voll. Aber so richtig, weiß ich, da habe ich auch neulich mit jemandem drüber gesprochen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Coaches, also und TrainerInnen generell in verschiedensten Sportarten, wir suchen Dinge, die wir kontrollieren können im Trainingsprozess, was ja natürlich vollkommen nachvollziehbar ist. Wir wollen ja in der Lage sein, Kontrolle ausüben zu können. Und in manchen Situationen, und da würde ich das vielleicht dazu zählen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich eigentlich recht wohl in dem Chaos der Ungewissheit fühle. Dass ich eigentlich recht zufrieden damit bin zu sagen, okay, hier ist ein Trainingsblock, der gut funktioniert hat, du gehst jetzt ins kalorische Defizit und wir gucken dann einfach mal, was bei rumkommt. So diese Offenheit dafür zu haben, statt von vornherein sagen zu müssen, wir müssen jetzt so, die Length and Partials bei dem Beinbeuger, die gehen jetzt nicht mehr, weil du im kalorischen Defizit bist. So, how the fuck do I know? So, das ist
ja, ne, safe.
Basierend auf was genau
würde man
eine Entscheidung treffen? Ne? Ähnliches, da ging's, habe ich mit Kerstin darüber gesprochen, da ging es so um den Emerging Strategies Teil mit Time to Peak für einzelne Lifts. Ja, dass wenn du eine tatsächliche wissenschaftliche Ausbildung genossen hast, dann weißt du, dass die Kehrschlüsse, die aus solchen Daten gezogen werden, halt quasi wertlos sind. Und das finde ich aber gar nicht so schlimm, weil ich fühle mich wohl in diesem Chaos, das nicht zu wissen. Das ist so, ich habe kein inhärentes Bedürfnis danach, das kontrollieren zu müssen als Coach. Und ich denke, das ist, glaube ich, was, wo gerade, also kann ich mich zumindest dran erinnern, so gerade in der Anfangsphase, wo es viel darum ging, so eine, wie werte ich Trainingsdaten aus und welche Trends kann ich erkennen, dass, sag ich mal, je mehr Kehrschlüsse ich aus einzelnen Datenpunkten ziehe, desto ungenauer werden die. Und das ist dann halt so, dieser Punkt ist halt dann irgendwann erreicht, wo man sagen muss, okay, es ist für mich auch in Ordnung, sowas nicht zu wissen. Und ich fühle mich wohl genug damit, das aushalten zu können. Ja? Aber das geht dann in eine andere Richtung. Aber ja, spannendes Thema.
Voll. Und das geht ja auch, ich habe ein paar Punkte diesbezüglich, ich hoffe, ich kriege die alle nochmal gefasst hier. Das geht ja auch wieder, also eigentlich in diese Richtung, die wir in den letzten Podcast-Folgen auch bequatscht haben, ne? Die Ungewissheit oder das Maß an Autonomie, die wir auch unseren AthletInnen dann mitgeben oder das Maß an Kontrolle und Predictability, Vorhersagbarkeit, die wir im Training erreichen wollen. Es ist einfach so viel mit den Athleten und Athletinnen, mit denen wir arbeiten zumindest. Und ich glaube, also ich kann mir das auf einem auf einem, ich nenne es jetzt mal auf einem Elite-Niveau auch nur so vorstellen, weil es ja auch Menschen sind. Klar haben die deutlich mehr, wie soll ich das sagen, die haben mehr Kontrolle über viele Variablen, aber es sind doch trotzdem immer noch Menschen. Es ist immer noch psychoemotionaler Background, der auch reinspielt mit in die Einheiten, weshalb immer Ungewissheit für Anpassung da ist. Es ist und zwar super viel Ungewissheit, aber das sollte auch, ich finde auch, so den Punkt, den du gesagt hast, diese Ungewissheit anzunehmen und vor allem dann vielleicht auch Möglichkeiten drin zu sehen. Also das ist zumindest das, was ich die letzten Monate über super, super genieße, seitdem ich auch mir viel mehr Freiraum gebe, mit AthletInnen Entscheidungen innerhalb des Blocks zu treffen, die ich früher nicht getroffen habe, die deutlich, deutlich flexibler sind und ein bisschen mehr abweichen von der Planung, wie sie im ersten Moment angesetzt war. Aufgrund dessen, dass wir nicht wissen, wie genau Anpassungen sind, die genau entstehen. Na klar, es gibt, also damit, da ist natürlich immer auch der Kaviar, den man da mit sehen muss, dass wir jetzt nicht einfach irgendwas machen können. Ne? Man hat ja trotzdem gewisse Rahmen, die man so setzen muss.
Genau.
Aber Ungewissheit ist immer vorhanden und ein riesen Faktor. Ne? Und da, das bietet aber auch einfach Möglichkeiten. Ne? Man hat viele Möglichkeiten, wie man in dieser Ungewissheit schwimmen kann, sage ich jetzt einfach mal, wie man damit umgehen kann. Ich hatte noch einen Punkt genau bezüglich, was jetzt, wenn wir nochmal über die Trainingsplanung in einem Kaloriendefizit quatschen. Ich handhabe es tatsächlich seit, ich hab das Gefühl und hoffe das, und ich hoffe, dass wenn ich in 2 Jahren diesen Podcast höre, dass ich das immer noch, dass es immer noch zutrifft, dass ich in den letzten Jahren in der Trainingsplanung für meine AthletInnen deutlich, also viel, viel, viel mehr berücksichtige, so gut es eben aus Trainingsplanungsperspektive geht, was das Ermüdungsmanagement betrifft. Also klar, das war immer ein Punkt, den man berücksichtigt hat, das definitiv, aber dass ich jetzt mehr und mehr die Erfahrung damit auch gesammelt habe und das Gefühl auch habe, dass vor allem hohe Bereitschaft in relativ wichtigen Einheiten, in Anführungsstrichen wichtige Einheiten, wenn es um die Competition Lifts und das Performen darin geht, dass Bereitschaft und, also mit Bereitschaft meine ich dann eben möglichst geringes Maß an Ermüdung, was wir trainingsinduziert hervorgerufen haben in den letzten Sessions, dass das möglichst gut gehandelt ist. Und ich glaube, dass das auch einfach in einem Kaloriendefizit einen riesen Unterschied macht. Das war ja auch für mich einfach so dieses, ich nenne es einfach mal, auch wenn es immer komisch ist, der Game Changer. Für mich war ja dieses Auseinanderziehen von meinen Unterkörperaussetzung, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Nicht dieses Montag, Mittwoch, Freitag habe ich irgendwie meine Beuge und Heben, sondern ich habe Montag mein Beugen und mein Heben und ich habe Freitag mein Beugen und Heben. Das auseinandergezogen ergibt, hat mir in einem einem Kalorienüberschuss, war das ungefähr immer so, ich habe meine Montagseinheit gemacht, ich habe mich sehr ermüdet gefühlt und bei mir kommt dann ja auch immer Muskelkater dazu, wie wir schon häufig drüber geredet haben. Da war ich immer so Richtung Donnerstag, früh Donnerstag, so, wenn ich aufgestanden bin, habe ich mich dann wieder okay gefühlt. Und dann war Freitag erst der nächste die Unterkörperaussetzung. Also ich bin da sehr frisch reingegangen. Jetzt im Kaloriendefizit ist es so, ich merke schon, ich brauche ein bisschen länger, aber es ist so, dass ich zum Freitag hin auf jeden Fall immer ready bin. Und also, dass ich das einfach, dass man das im Vorhinein so planungstechnisch aufsetzt, dass das einfach von den Regenerationsabständen einfach sehr passend ist. Und dann kann natürlich auch, selbst wenn das Kaloriendefizit da ist oder vermehrt da ist, wenn die Abstände gut aufeinander abgestimmt sind, soweit man das natürlich machen kann. Wir haben ja gerade über Ungewissheit geredet und alle Faktoren, die sonst noch dazukommen, die Ermüdung und so weiter beeinflussen, dann macht das, glaube ich, einen riesen Unterschied, wenn man eben frisch in seine Hauptsessions gehen kann. So, sage ich, Hauptsessions, in Anführungsstrichen. Ja.
Da kann ich vielleicht noch kurz was sagen, da fand ich ganz gut, es gab von Steve DeNovi hatte ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht schon 1-2 Monate her, so Flowcharts dazu gepostet auf seiner Seite darüber, wie man quasi seine Leistungsschwankungen innerhalb einer Trainingswoche so ein bisschen ausarbeiten kann, wie man die betrachten kann. Also diese Frage von, fühlt sich der Lift tatsächlich so, fühlst du dich schwach und ermüdet an oder fühlst du dich eher, fühlt es sich irgendwie unrund an, als könntest du es nicht richtig ansteuern und so, dass man so ein bisschen differenzieren kann zwischen, bin ich tatsächlich ermüdet oder ist es, wie am ehesten bei der Bank der Fall, selten, also habe ich zumindest bisher selten erlebt, dass man so eine hohe Frequenz braucht wie bei der Bank, brauche ich vielleicht eine zusätzliche Exposure vor dieser Einheit, damit ich in dieser Einheit leistungsfähig sein kann. Das ist ja so dieses Primary, Secondary, Tertiary, Quartiary, Quintiary, ne, wo es dann auch langsam irgendwann lächerlich wird. So dieser Gedanke von, okay, ich brauche quasi eine präparatorische Einheit für diese Main-Einheit, damit ich da leistungsfähig sein kann, damit dieses Belastungs-, also damit ich eben nicht unterbelastet bin, wenn ich in die Einheit reingehe. Aber so wie du gesagt hast, so gerade bei Unterkörperlift ist es in der Regel eher eine Sache von, wie viel Zeit brauche ich zwischen den Einheiten. Ne? Und bei der Bank ist es viel mehr eine Sache von, okay, wie viel Übung brauche ich in dieser Bewegung, damit ich dann leistungsfähig sein kann.
Voll. Das ist so witzig wieder, ne? Weil es ist ja, also für mich als Coach ist es ja, oder für uns als Coaches ist es ja so, das machen wir ja immer bei unseren AthletInnen. Wir wollen ja möglichst hohe Bereitschaft schaffen, eben für recht schwere Lifts, was Ermüdung angeht und eben, ob es jetzt Prime ist oder wie auch immer, dass man sich bereit fühlt für diese Lifts. Ne? Ermüdung aus Ermüdungsperspektive und sich technisch sicher fühlt. Das ist natürlich ein Konzept, was ich bei meinen AthletInnen seit Jahren umsetze. So. Bei mir selber als Athlet, als ich meine eigene Trainingsplanung gemacht habe, galt das Prinzip plötzlich so nicht mehr, sondern da galt mehr so das Prinzip von wegen, wenn ich einfach viel Arbeit reinbekomme in der Woche, dann werde ich schon stark werden, so ein bisschen. Was halt so super dämlich ist, ne? Also wie lange machen wir das jetzt schon? Schon lange, ne? Machen wir schon 6, das ist jetzt schon das 7. Jahr, glaube ich, in dem ich Coaching mache, 2017, 2018, 2019, 2020. Ja, ist nicht schon das 8. Jahr, ne? Glaube ich. Also genau, 2017 auf jeden Fall. Aber bei mir selber in meiner eigenen Trainingsplanung habe ich das so noch nicht realisiert. Da musste einfach ein Kumpel her, Grüße gehen raus an Max, der ja meine Trainingsplanung macht, mit dem wir über die Konzepte auch einfach quatschen bezüglich meiner Trainingsplanung und das dann einfach anwenden und zack, siehe da, meine Güte, Kevin. Du hast so viel Potenzial noch, was du realisieren kannst. Und ich habe mich ja auch so ein bisschen in der Schleife gefunden, ja, okay, gut, ne, inwieweit kann ich überhaupt noch weiter voranschreiten, wenn immer wieder diese Verletzung mit reinspielt, so, ne, also da, die mich immer wieder einschränkt. Und diese kleine Anpassung von, ich mache an diesem Mittwoch keinen Unterkörperlift, ich ziehe das woanders hin, wir haben das trotzdem ja so auch gemacht, ich habe Freitag ja meine sekundäre Beuge, wenn wir das so betiteln wollen, die mich bereit macht für meine Montagsbeuge, so, das ist ausreichend, es läuft absolut viel zu gut, dass ich mir manchmal denke, das kann doch nicht sein.
Ich glaube, manche Leute überschätzen auch ganz, ganz hart, wie viel Volumen sie dafür auch tatsächlich brauchen.
Voll.
Ein sekundärer Beugetag, wenn wir den jetzt so unbedingt nennen wollen, da kann es auch sein, dass du irgendwie, keine Ahnung, 2x4 Highbar machst und das war's. Und das ist vollkommen ausreichend. So, zwei Sätze Beinstrecker und you're done. Und das ist deine Unterkörperarbeit für den Tag und dann bist du für Montag bereit. So, ne? Das ist, glaube ich, schon auch so, also da versuche ich generell in der Art und Weise, wie ich dann auch Blöcke aufsetze, das versuche ich mittlerweile auch so gut ich kann und so gut es mir meine Kapazitäten erlauben, dann auch zu kommunizieren, dass ich sage, so diese Einheit, so ja, du solltest davon ausgehen, dass du progressieren kannst Woche zu Woche, aber mach hier vielleicht eher kleine Sprünge und guck das, ne, so bei statischer Reps in Reserve und RPE, wie wir es ja in der letzten Folge hatten, dass die Rolle von dieser Hyperbeuge an dem Tag ist nicht, dass du da jetzt irgendwie 20 Kilo in einem Block draufpackst, sondern vielmehr, was passiert an deinem Kompbeugetag und was können wir an dem Hypertag machen, damit du den Kompbeugetag provozieren kannst. Aber ja, ich denke, das ist mittlerweile, also ehrlicherweise, so wenn ich, weißt du, so ich denke mir, das ist ja wirklich nicht so komplex. Ja. Und dann frage ich mich halt, wie kann es eigentlich sein, dass Leute immer noch, bis heute noch, so linear von Zehnern runter auf Zweier progressieren. So, weißt du, so ich mache jetzt eine 20-wöchige Meat Prep. Ne, so, ich fange bei Zehnern an und alle zwei Wochen droppe ich ein bis zwei Wiederholungen, bis ich dann beim Wettkampf so, Bro, das tut halt einfach weh. das tut mir dann auch fast immer so ein bisschen leid, wenn Leute quasi noch an diesem Standpunkt festhalten oder irgendwie so ein bisschen kleben geblieben sind, weil es vielleicht in der Vergangenheit auch gut funktioniert hat. Ja. Aber wo dann diese Offenheit fehlt, sich auch mal so ein bisschen in die neue Richtung zu orientieren.
Voll. Und vor allem, wenn wir jetzt über so primäre Tage, sekundäre Tage und so weiter reden, dann ist es ja auch, also haben wir auch schon drüber gequatscht, es wirkt ja immer so, als für viele, also für mich wirkt es manchmal so, als wenn das viele als so recht neues Konzept und so weiter aufnehmen. Aber es ist halt Absolut nicht, ne? Und ich, wenn wir das jetzt mal so ein paar Jahre zurückführen zu dem, wo, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mich damit vermehrt zu beschäftigen, so Richtung 2015, 16, 17, so in dieser Range, dann war das, ja, wie wir schon auch drüber geredet haben, die Zeit, in der eben, ne, von einem eher Hypertrophietag, von einem Powertag, von einem Krafttag geredet wurde. Was, wenn man das mal so betrachtet, eigentlich ziemlich genau auch darauf aus soll, vor allem mit dem, es ist das Gleiche, so, ne?
Es ist halt auch Westside, muss man auch mal sagen. So, wir haben, so, Louis liegt lachend im Grab, weil er sich denkt, now you fuckers are there. So, weil das grobe Konzept ist ja ein ähnliches, ja. Dass der, die Gedanken, die dahinter stecken und die Mechanismen, die dahinter stecken, sind identisch.
Ja. Voll. Gut, keine Frage beantwortet, die wir bekommen haben bisher. 45 Minuten drin. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, genau, wollte ich auch gerade sagen. Wollen wir über Sheffield quatschen? Wollen wir andere Themen anreißen erstmal?
Lass uns das ruhig kurz abarbeiten hier mit Sheffield.
Gut. Also wir haben die Frage bekommen, wie wir zu dem Rating-System von Sheffield stehen, und wir denken, ob das AthletInnen dadurch auf Wettkämpfen wie zum Beispiel der WM, EM absichtlich keine Weltrekorde angehen oder nur eingeschränkt, um eben dann auf Sheffield sich vor allem dann natürlich auch die Weltrekorde, die PRs, also die Weltrekorde mitnehmen zu können und dann natürlich auch das Preisgeld mitnehmen zu können. An der Stelle vielleicht für die Leute, erstmal vielleicht kleiner Einschub vorweg, ich bin nicht so stark im Thema drin, wie es vielleicht auch einige von unseren Zuhörenden sind. Das glaube ich zumindest. Ich glaube, dass da manche sehr drin sind. Das heißt so, ich habe auch keine feste Meinung dazu, ob das Rating-System jetzt super gut, super schlecht ist. Wir können da ja einfach mal so ein bisschen drüber quatschen. Mich würde auf jeden Fall sehr interessieren, wenn da ein paar Leute ihre Meinung zu haben, gerne an mich herantragen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr dazu steht. Also generell ist es ja so, dass das Rating-System von Weltrekorden abhängig ist. Also in Sheffield werden ja eben dann Leute eingeladen, die auf den letzten Worlds innerhalb von 95% des Weltrekord-Totals lagen, und die werden dann, ne, da werden ein paar Leute eingeladen. Und dann gibt's bei Sheffield ja so ein bisschen die Unterteilung in Einzellifts, wo man sich Rekorde holen kann und dann eben Preisgeld abholen kann und eben Gesamtsieger sich daraus ergibt, wie nah man entweder also prozentual vom Weltrekord-Total innerhalb der Gewichtsklasse, in der sie dann gestartet sind. Das ist so ein bisschen davon abhängig. Und dann kann man natürlich hergehen, okay, gut, wenn es jetzt gewisse Klassen gibt, wenn wir zum Beispiel eine Evie Corrigan nehmen, das ist zum Beispiel das Beispiel, was ich häufig gehört habe in dem Kontext, die letztes Jahr ja Sheffield gewonnen hat und einfach super krasse Performance abgeliefert hat, auch mit allem, was vorher war, mit dem Cut in die 52-Kilo-Klasse, was für viele ja so überraschend war und für mich auch. Das war ja super, super crazy. Aber wenn man dann so ein bisschen weiter guckt auf den Worlds, sie dann ja nicht, ich weiß gar nicht, ob sie in der 52 gestartet ist oder 57, wie dem auch sei. Genau, kannst du ja mal gucken. Sie dann ja aber nicht in ihr letztes Heben rausgegangen ist, zum Beispiel. Also dann nicht einen Rekordversuch gehoben hat. Vielleicht hat sie es im zweiten sogar schon gemacht. Aber ich glaube, soweit ich es noch auf dem Zettel habe, war da Raum nach oben. Sie also im Endeffekt für den dritten nicht das gehoben hat an einer Weltmeisterschaft, was sie hätte heben können, um dann wahrscheinlich mit dem Gedanken in Sheffield gehen zu können, den Vorsprung so zu haben, ne? Das eben nicht da abzuliefern, sondern das dann eben auf Sheffield abzuliefern oder noch mehr abzuliefern, um sich da dann eben einen Vorsprung sozusagen zu sichern.
Ja, und auch Geld.
Das.
Also 5.000 Pfund pro gebrochenen Weltrekord, ja. Ne, plus nach Platzierung 25k, 12,5k, 7,5k, 6k, 4k etc. Das sind so die Platzierungen nach quasi dieser Prozent relativ zum Weltrekord, wie viel Prozent du über dem Weltrekord bist. Ne? Und halt für jeden einzelnen gebrochenen kriegst du 5k. Das heißt, maximal kannst du damit 45k rausgehen, wenn du das gut machst. Was schon, du musst ja quasi den ersten Platz holen für die 25.000 und dann für Weltrekordbeuge, Weltrekordbank, Weltrekordheben und Weltrekordtotal jeweils 5k einsammeln. Das ist schon eine ordentliche Summe.
Das ist schon stabil, ne? Und da können ja vielleicht auch gewisse Lifter dieses Jahr dran anknüpfen. Ich weiß nicht, ob Jesus da, ne? Ich glaube, der schielt ja für den Beugerekord Bank, glaube ich, auch, Heben ja auch und Total dann ja auch. Also der könnte ein Kandidat sein, der sich da ein wenig was an Geld abholt, was ja sehr nice wäre bei dem Einsatz, den er da auch zeigt. Ja, aber die Frage ist dann eben so erstmal, ob wir denken, dass dadurch, ob das Einfluss hat eben auf Worlds und EM. Ich glaube, das Beispiel, was ich gerade geäußert habe, zeigt das ja einfach, ne, dass das eben Einfluss hat.
Ja.
Ich denke aber, dass es vielleicht, also das Ding an dem System ist ja, man macht dann, das ist ja bei Jesus auch so, der hat jetzt ja Weltrekord-Total gemacht auf den Sheffields und das steht ja auch, ne? Das ist dann ja auch das Total, was dann gilt für die Worlds danach. Also das ist ja auf dem Niveau vielleicht jetzt auch nicht mehr so, dass die dann, keine Ahnung, 100 Kilo Total-Sprünge machen von Jahr zu Jahr, sondern das ist schon recht anstrengend, dieses Total zu erreichen, was er da gemacht hat. Weshalb ich denke, so mit der Zeit sollte sich das ja alles ein wenig einpendeln. Also vielleicht ist es am Anfang so, dass ein paar LifterInnen davon profitieren können, und dann eben gewisse Lifts nicht machen auf der Weltmeisterschaft. Aber langfristig kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dazu kommen sollte, weil man dann die Rekorde ja auf Sheffield macht und da möglichst viel Lasten nutzen möchte, ne, das meiste rausholen möchte, dass es schon dazu kommt, dass ich das so ein bisschen also dass es dann nicht mehr so ist, dass man irgendwie einen leichten zweiten macht auf den Worlds, ja, genau, und den dritten nicht einen Weltrekordversuch angeht. Das denke ich zumindest zu dem Thema. Und dann ist ja so ein bisschen die andere Frage, das Rating-System so insgesamt, ist das was wie wir dazu stehen? Letztes Jahr fand ich so ein bisschen undurchsichtig natürlich, wie das, also was so erst, also was so Platzierung angeht, ne, aufgrund dessen, dass es ja immer prozentual abhängig ist von dem Total innerhalb der Gewichtsklasse, fand ich es immer so ein bisschen schwierig, okay, wo die Platzierung und so weiter, das alles so im Blick zu haben und die ganzen Rekorde auch im Blick zu haben, in den Lifts. Und also ich fand, ich glaube, dass das aber einfach vielleicht eine Art von Präsentation ist, die sich mit der Zeit noch irgendwie angleichen muss oder besser werden muss. Ich bin gespannt auf dieses Jahr. Das war ja auch, da muss man auch sagen, das erste Mal Sheffield, dass es stattgefunden hat. Die werden sicherlich einige Lehren daraus ziehen und das mitnehmen in die kommenden Jahre. Aber so ein bisschen ein anderer Approach, den man ja wählen könnte, wäre ja eben alles relativ zu betrachten und dann Dots und Wilks zu nehmen. Ne? Also, dass man die AthletInnen da reinschickt und dann im Endeffekt vergleicht, wer hat höchste Dots gehabt und das ist dann der Sieger, die Siegerin. Da wird es natürlich auch einfach sack viel Kritik geben, denke ich. Wir haben ja kurz vor dem Podcast schon drüber geredet. Ne? Also das, was ich mitbekomme, ist ja, dass da auch gewisse Bubbles sind, die da sehr abgeneigt sind und vielleicht auch nicht so kleine Bubbles, die denken, dass alles Bullshit ist mit Dots und Wilks und so, dass diese relative Rechnung absolut schwachsinnig ist und es ja keine Gewichtsklassen im Dschungel gibt und dann auch relativ gesehen, es geht darum,
Weight Class is in the Jungle.
Es geht einfach um das höchste Gewicht sozusagen, man kann das ja gar nicht relativ alles betrachten, was vielleicht dann so ein bisschen Gegenwind geben könnte. Und da weiß ich nicht genau, wie ich dazu stehe, ob es nicht vielleicht interessant wäre, das alles so relativ mit Dots nur zu betrachten. Ne? Weil da muss man aber auch sagen, Dots und Wilks, es gibt ja, soweit ich zumindest da Darstellungen kenne diesbezüglich, ne, ich bin da auch kein Experte, da gibt es Leute, die da viel, viel mehr drin sind. Das hat ja auch alles, glaube ich, seine Stärken und Schwächen im Hinblick auf Leute, die davon eher profitieren. Ich glaube, bei Dots ja auch eher schwere Männer, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht falsch auf dem Zettel habe, und schwerere Frauen, so glaube ich zumindest. Also alles hat so ein bisschen seine Richtung, je nachdem welches, da muss man sich auch erstmal dafür entscheiden, okay, welches, welches, also wie heißt es denn? Ob wir jetzt Dots wählen oder Wilks oder da gibt es ja noch hier andere Dings.
Welche mathematische Modellierung man wählt am Ende. Also ich glaube, die Schwierigkeit da ist schlichtweg, dass die Bandbreite unheimlich hoch ist. Ja, und das natürlich, wenn du jetzt bedenkst, also dass die Unterschiede zwischen einer 52 Kilo Frau und einem Mann in der offenen Gewichtsklasse, was Relativwertung angeht, sind massiv. Ich glaube, so den Anspruch zu haben, eine mathematische Darstellungsweise der Daten zu finden, die da einen objektiven, relativen Vergleich darstellen kann, ich weiß nicht, ob der nicht sowieso grundsätzlich unrealistisch ist. Also, genau. Aber da, auch da, ne, so müsste man mal Tim Konatz fragen, Father of Dots, schon auch wirklich ein cooles Exportgut, was Deutschland da geleistet hat, also was er da für Deutschland geleistet hat, muss man schon sagen. Ja, weil ich weiß nicht, ich denke mir so am Ende, ich bin, irgendwie ist es mir ein bisschen egal. So, weil ich als Zuschauer, als Genüssling dieses Events, ist doch geil. So starke Leute auf der Bühne, die krassen Scheiß machen und die ein bisschen Geld dafür kriegen, ist doch cool. So, solange es, also bei sowas bin ich, denke ich mir dann, solange es mich nicht betrifft, ist mir das ehrlicherweise auch einfach nicht so wichtig, wie das im Detail abläuft. Und ich habe da, ich mag da gar keine kognitiven oder emotionalen Ressourcen drin investieren, mir da großartig Gedanken zuzumachen. So ist doch, lass uns doch einfach grundsätzlich uns darüber freuen, dass es cool ist, dass es so ein Event gibt, wo international viel Aufmerksamkeit auch drauf kommt, ne, was auch entsprechend professionell übertragen wird, was auch, ne, von der Produktion her sehr, sehr gut gemacht ist. Auch wenn die Qualität teilweise wohl im Stream ja fragwürdig war letztes Jahr. So, und dann am Ende werden da coole Lifts auf der Plattform gemacht. Das ist doch nice, dass der Sport diese Art von Aufmerksamkeit bekommt und dass auch die AthletInnen dafür mal ein bisschen, also tatsächlich mal ein bisschen Kohle dafür auch bekommen können. Ja. So, und ob das jetzt die internationalen Wettkämpfe von der IPF und EPF und sonstigen internationalen Verbänden negativ beeinflusst, so, das ist. Ich meine, im Gewichtheben haben wir Lascha Talashatche, der nach seiner Dopingpause sich auch Zeit nimmt, jedes Mal wieder seinen Weltrekord um 1 Kilo zu brechen in jedem Wettkampf. Also sowieso würde ich da überhaupt gar keinen Vorwurf den Athletinnen drin sehen, die dran teilnehmen, weil so wäre ja auch schön blöd, wenn du nicht versuchen würdest, deine Gewinnchancen zu maximieren im Vorfeld. Ganz ehrlich. Und deswegen, so, ja, ich find's cool. So, ich glaube halt, irgendwann wird so die Schwierigkeit kommen von, ich meine, unklar, wie lange das dauert, aber ich glaube, wir werden schon in den nächsten 5 bis 10 Jahren spätestens, würde ich mal schätzen, an einem Punkt kommen, wie auch in vielen anderen Sportarten, dass halt gewisse Weltrekorde halt einfach stehen und nicht gebrochen werden können. Ja. Oder auch lange nicht mehr gebrochen werden, wo dann die Frequenz, mit der Weltrekorde gebrochen werden, schlichtweg auch sich reduzieren wird. Und dann wird man sich vielleicht irgendwann über ein neues System überlegen müssen. Ne? Ich meine, das System dient ja eigentlich nur dazu, dass wir jetzt aktuell eine einigermaßen objektive Richtlinie haben dafür, wie das Preisgeld ausgeschüttet wird. Mehr ist das nicht. So, und das finde ich, für den Moment ist das so, das ist eine Entscheidung, jede Entscheidung, die man da trifft, wird Vor- und Nachteile haben. Und das ist dann auch okay.
So. Ja, und es kann sich ja auch einfach, das meinte ich ja auch nur, das ist das erste Mal, dass sie es ausgerichtet haben. Letztes Jahr, es kann ja durchaus sein, dass sie das Rating-System auch nochmal ändern. Mhm. Wie du schon meintest, ne, wie sieht es denn wirklich aus, wenn das Ganze ein paar Jahre durchläuft? Der Sport so ein bisschen immer noch am Wachsen ist, so wie ich das zumindest mitnehme. Wenn es dann irgendwann so an einem Punkt ist, okay, gut, wir haben jetzt ja sehr viel Aufwind gehabt, das festigt sich so ein bisschen alles, wie es dann ausschaut mit Weltrekorden, die gebrochen werden. Man kann natürlich da sagen, man könnte weiterhin so die Bewertung hinzuziehen, wie nah man eben prozentual an dem Weltrekord-Total so ist. Das gilt ja weiterhin, könnte man so sagen. Aber ich glaube, dass sowieso, also jede Entscheidung nach Bewertung hat ja immer seine Vor- und Nachteile, sage ich jetzt einfach mal. Ich find's so eigentlich sehr fein. Ich fand Sheffield letztes Jahr super cool, einfach, aber vor allem aus der Perspektive heraus, weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, was die AthletInnen da im Vorhinein so bewegt haben und wie sie da reingehen und so weiter. Das hat es für mich zumindest zu einem sehr interessanten Event gemacht. Und so würde ich dieses Jahr auch wieder reingehen, ne, so die nächsten Wochen. Es ist ja bald. Es sind ja 4 Wochen haben wir noch oder so. Ich werde mich wieder, so weit wie Zeit da ist, mit den AthletInnen beschäftigen. Da macht King of the Lifts ja immer sehr coole Arbeit, dass sie da nochmal so ein bisschen drüber quatschen.
Ja.
Ein bisschen Prognosen und so weiter, das liebe ich. Und dann einfach das genießen, weil es werden verdammt Big Lifts sein an dem Tag. Das wird super viel Laune machen. Es werden viele Rekorde gebrochen und vielleicht nochmal so ein Punkt, den wir in dem Kontext jetzt gar nicht bequatscht haben, aber so ein drittes Rating-System, was auch im Raum steht bei manchen Leuten. Wir haben jetzt da über eben Dots, wir haben dieses prozentual zum Weltrekord-Total. Mhm. Und dann wurde halt noch auch ein bisschen drüber diskutiert, das, was wir vorher auch schon bequatscht haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dann einfach aus allen Gewichtsklassen Top 3 sozusagen heranzuziehen und die dann einfach gegeneinander battlen zu lassen. So, ja, okay, das ist, das kann man machen, aber das, wo ist denn so relativ gesehen, wo ist da dann wieder so relativ Sieg? Das ist ja einfach wieder Worlds, nur mit kleineren Leuten, also mit drei Leuten. Das ist ja, was, das kannst du das ja, das ist ein komisches Event, dann sage ich jetzt einfach mal. Ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Also keine feste Meinung dazu, ich fand es einfach letztes Jahr ganz cool. Ich bin auf dieses Jahr gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Mehr gibt es dazu eigentlich so nicht zu sagen.
Das denke ich auch.
Gut. Dann machen wir noch mal so ein bisschen weiter. Hast du auf was Spezielles Lust? Ich hätte tatsächlich eine, also ich würde tatsächlich einfach vielleicht die Frage hinterherwerfen, die mich interessiert.
Ja,
also viele Fragen, die mich interessieren an die Leute, die Fragen gestellt haben. Aber genau, wie kam es denn zu der Entscheidung, dass Kessin zu Lisa Ross ins Coaching gegangen ist und nicht mehr eben von dir gecoacht wird? Kannst du gerne mal berichten?
Also es war ja so, dass sowieso grundsätzlich ich Kerstins Training übernommen hatte, nachdem wir uns schon eine Weile kannten. Und so, das hat sehr, also das funktioniert ja bis, ich mache ja bis heute die Planung. Ne? Das ist schon noch der Teil, den ich weiterhin übernehme. Das hat aber vor allem auch logistische Gründe, weil wir ganz gerne halt zusammen trainieren und auch ganz gerne mal so dieselben Übungen gemeinsam machen und so. Und ich mich dann so ein bisschen an ihr orientiere und was sie braucht im Training. Aber wie kamst du da schon? Ich glaube, das war vor allem, also ich erinnere mich jetzt auch gar nicht mehr so genau, aber das war vor allem einfach die Tatsache, dass Kerstin für sich gesagt hat, sie will das auch wieder so ein bisschen ernster nehmen und auch einen regulären externen Input haben, gerade zu der technischen Seite. Da habe ich gesagt, okay, so ich glaube, auf Dauer habe ich die Kapazitäten dafür nicht, das zu machen. So, ich kann dir im Training so Feedback geben zu den Lifts und zu den Dingen, die ich sehe. Das mache ich auch sehr gern, das macht mir auch Spaß. Aber ich sehe mich jetzt nicht irgendwie jede Woche dann hinsetzen und ein Technikfeedback für dich aufzunehmen. Und das war etwas, was ihr gefehlt hat in dem Kontext. Da habe ich gesagt, okay, guck mal hier, Lisa hat gerade Kapazitäten frei. Frag die, so quatsch doch mal mit ihr und guck, wie dir das taugt. Und dann hat das eigentlich, also es funktioniert wunderbar. Also Lisa macht das Technikfeedback für Kerstin. Ich mache weiterhin die Planung. Wir sind dann im Zweifel, wenn irgendwie mal so Themen aufkommen, sind wir auch im Austausch. Und das funktioniert tatsächlich sehr smooth. Ja, und man merkt schon, das tut Kerstin auch unheimlich gut, da nochmal jemanden Externes zu haben, der dann auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge hat als ich. Es ist bisher sehr selten vorgekommen, dass Lisa und ich da unterschiedlicher Meinung waren bei einzelnen Sachen. Ich glaube einmal bei einer Hebethematik oder so, weiß ich aber auch nicht mehr genau. Und es ist also nicht so viele Fliegen mit einer Klappe, weil ich dann auch ein bisschen Einblick darin bekomme, wie Lisa arbeitet und was ich Lisa vielleicht auch noch mitgeben kann, so auf der Coaching-Seite. Gleichzeitig kriegt Lisa einen Einblick in die Art und Weise, wie ich Training plane und wie das bei Kerstin funktioniert und was sie da für ihre Arbeit mitnehmen kann. Also das war eigentlich so eine Entscheidung, die sich aus vielen, vielen Gründen angeboten hat, die zu treffen. Also weißt du, man kennt ja so die Stories auch, ne, aus meiner Vergangenheit, so dieses so Freund und Coach gleichzeitig, dass das irgendwann halt einfach nicht mehr funktioniert, weil es zu Konflikten kommt und Co. Das war aber hier tatsächlich gar nicht der Fall. Also es war vielmehr so eine Sache von, Kerstin braucht ein bisschen mehr als das, was ich ihr bieten konnte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann holst du dir das. Hier ist eine Möglichkeit, wie wir das machen können. Lass uns das ausprobieren. Und das, ich meine, das läuft jetzt auch schon seit, ich weiß gar nicht wie lang, aber schon auch seit über einem halben Jahr mindestens, wenn nicht sogar schon länger. Und das funktioniert wunderbar. Da sind wir alle ziemlich happy mit, glaube ich. Also hoffe ich, soweit ich weiß. Also Lisa, ne, das ist ja dann auch so, weil ich denke, das kennst du ja auch, so der finanzielle Aspekt von solchen Beziehungen und Verhältnissen ist ja schon auch immer ein bisschen relevant, weil natürlich, und das war schon so die Sache, natürlich mache ich die Planung für Kerstin für Lau. So, das ist ja klar.
Was?
Ja? So, stell dir vor.
200.
Aber das bedeutet natürlich auch, dass meine Bereitschaft davon, also meine Bereitschaft, mich jetzt jede Woche hinzusetzen und ein tatsächliches Feedback aufzunehmen, wenn Kerstin 10 Meter weiter in einem anderen Zimmer sitzt, also die ist dann halt eher gering. Und natürlich war dann auch von vornherein klar, dass Kerstin auch Lisa was dafür zahlen würde. Ja, das ist ja sowieso. Und ich glaube, das war einfach so, da haben wir eine Entscheidung getroffen, die für alle Beteiligten gut war. und die auch wunderbar funktioniert, würde ich jedes Mal wieder so machen. Also da ne, vielleicht, ich glaube, so das generelle Thema, was da immer mal wieder im Raum steht, auch in der Szene, was auch, was ja auch auch abseits vom KDK häufig Thema ist, ist so, ne, was sind die Grenzen und die Rollenverteilungen in Beziehungen, in denen ein Partner oder eine Partnerin, also wo TrainerInnen-Dasein und AthletInnen-Dasein sich überschneiden zwischen Partnern, ne, in Paaren. Und das ist, glaube ich, im Powerlifting, zumindest in Deutschland, tatsächlich überschaubar, so das Ausmaß, glaube ich. Zumal man auch sagen muss, dass so der direkte Einfluss, den man als Coach so auf das Training haben kann, so das kann man auch sehr stark variieren. Ja, das ist ja schon noch was, wo du sehr, bewusst sehr viel Input geben kannst oder bewusst auch sehr wenig Input geben kannst. Und ich glaube, so das kann problematisch sein. Ich glaube, es ist auf jeden Fall problematisch, wenn es eine Sache ist von erst eine AthletInnen-Beziehung und also dass man erst TrainerInnen und AthletInnen ist und dann zu einem Paar wird. Das wäre schon ein Punkt, wo ich dann sagen würde, schwierig. Vor allem, wenn es halt auch jemand ist, der nicht sonderlich viel Erfahrung hat. Das kommt dann auch nochmal dazu. Aber da muss ich auch sagen, so, da gibt's Abhängigkeitsverhältnisse in anderen Sportarten, die weitaus schwieriger sind. Ja, wo wir reden von Olympia-AthletInnen, deren TrainerInnen ihre Eltern sind.
Ja, wo so
der Lebensunterhalt der Familie quasi von dem sportlichen Erfolg des Kindes abhängt, so ungefähr. Ja, das sind dann
immer gut.
Das sind Konstellationen, wo ich mir dann deutlich mehr Sorgen mache darüber, wie es den Leuten damit geht. Ja? Ich glaube, so am Ende sind wir alles Erwachsene. Also so gerade wenn es im Nachwuchsbereich ist, ist das, da macht man sich dann schon mehr Gedanken drüber. Aber ich glaube, so, weißt du, solange alle Beteiligten glücklich damit sind, wie es läuft und das auch gut ist und funktioniert, why not? Wir sind erwachsene Menschen.
Ich glaube, dass das aber auch dann, also es muss ja auch, also wie soll ich das sagen? Du musst ja auch dann, das ist schwierig auszudrücken, aber ich kann es einfach machen. Gut. Es muss ja eine gewisse, du musst ja auch dann fein damit sein, sage ich jetzt einfach mal, dann das auch dann das abzugeben, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in gewissen Beziehungen dann irgendwie das so herrscht, dass dann der Trainer, die Trainerin vielleicht auch gekränkt ist, so du gehst jetzt zu einer anderen Person, dass so eine Konstellation dann entstehen könnte, aber das war jetzt hier so gar nicht der Fall, ne? Das ist ja sehr, es klingt sehr unterstützend, so von wegen, ah, okay, gut, ne? Also Kerstin, du, dir ist das super wichtig, ne? Aber meine Ressourcen sind ja auch begrenzt, es wird nur Sinn ergeben, wenn wieder noch eine andere Person, wenn du dir noch eine andere Person hinzuziehst, voll. Also es muss ja eine gewisse Offenheit dann auch da sein, sage ich ja, jetzt klar. Auf beiden Seiten.
Aber deswegen meine ich so, es kommt ja auch darauf an, sowas kommt ja auch mit der Erfahrung, ne? So dass man sagt, okay, das ist jetzt, da ist eine Person, die, das ist genau, ich meine, ähnliches Konzept tatsächlich, wenn jetzt eine Athletin oder ein Athlet zu mir kommen würde und sagen würde, hey, so, ich hab Bock auf ein sportpsychologisches Coaching. Da würde ich sagen so, cool, mega nice, hier ist eine Liste von Leuten, die ich empfehlen kann. Und ich würde mich davon, also so, weil für mich ist es gar, also so, ja, ich gebe sportpsychologischen Input an meine AthletInnen, aber jetzt eine tatsächliche sportpsychologische Beratung ist was ich, wenn dann, sehr, sehr punktuell und sehr eingegrenzt zu bestimmten Themen mache. Das wäre nie was ich zweigleisig fahren würde in so einem Kontext, weil das auch einfach, weil da Rollenkonflikte vorprogrammiert sind. Und ich sag mal so, wenn jetzt die kommunikativen Strukturen in einer Beziehung, die bereits besteht, sowieso schon, ne, gerade was Konfliktverhalten angeht, schwierig sind, dann würde ich da niemals im Leben nochmal Training mit draufsetzen. Gar keine. also da ist es vielmehr so eine Sache von, okay, sie hat, ne, da ist ein Bedürfnis da, was mein, sag ich mal, wo ich für mich nicht bereit bin, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und dann ist es auch so, das ist ja kein Defizit bei mir. So, das will ich halt einfach nicht. So, ich möchte das einfach nicht. Und dann ist es auch okay, wenn das irgendwie anders dann auch entsprechend angegangen wird. Ich glaube, dass schon so, also das, was du beschreibst, dass Leute dann gekränkt sind, das ist schon auch irgendwie bei mir, dass da läuten dann bei mir so ein bisschen die Alarmglocken.
Ja.
Ich meine, und das kriegt man, zwar Gott sei Dank einigermaßen selten mit, aber man hört ja auch hin und wieder dann, ne, dass Leute irgendwie dann, dass Coaches dann oder TrainerInnen dann versuchen, ihren Leuten so ein schlechtes Gewissen einzureden, wenn sie wechseln wollen oder so Sachen, ne? Oder wo man sich dann schon fragt, okay, wem ist es denn, was ist denn jetzt hier in dem Kontext wichtiger? Ist es die, dass die Person das bekommt, was für sie wichtig ist, oder dass du das bekommst, was für dich wichtig ist? Ja? Und wenn diese Prioritäten halt nicht stimmen, dann stimmt vielleicht auch grundsätzlich was in der Arbeitsweise nicht.
Voll. Wir haben noch einige Fragen, ne? Ich wollte heute aber noch eigentlich irgendwann so ein bisschen was einbeziehen, die, ich sag jetzt mal zwei Analogien, ich weiß nicht, ob das so das Wort richtig betrifft, aber so zwei Verbindungen in einem Buch, das ich gerade lese, die ich einfach mal mit einbauen wollte, die ich für schön fand. Die zwei Konzepte, die ich so wahrgenommen habe in Training oder in der Trainingsplanung oder der Arbeit mit AthletInnen oder auch selber als Athlet so schon wahrgenommen habe, die das eigentlich ganz gut widerspiegeln. So, deswegen Frage, machen wir noch eine Frage oder wollen wir das einfach hinterherwerfen und dann die Fragen für...
Ich würde mal zumindest die Frage von Hannes noch mit reinnehmen, weil er die schon...
jetzt safe.
Klar. lieben Gruß an Hannes Hahn. Und zwar, also ich fasse das jetzt mal kurz. Die Frage ist im Endeffekt, wie sinnvoll ist es, mal auch eine wirkliche Reps on Reserve, gerade bei Assistenzen oder Isolationsübungen zu machen, weil das ein Skill ist, eine Reha 0 treffen zu können und das ja durchaus auch, wie sinnvoll ist das auch aus einem Blickpunkt der Hypertrophieforschung oder dem aktuellen Stand der Hypertrophieforschung und in dem Kontext auch die Frage, ne, wie ist es mit Intensitätstechniken? Ist es ein sinnvolles Tool, in welchem Kontext und wie sollte man das anwenden? Und dann so die spezielle, die er mit reingeworfen hat, ist so das Thema von Length and Partials. Ich würde das ein bisschen kurz halten. Ich glaube, man kann da easy eine Stunde drüber quatschen.
Ja, safe, ganz cool.
Also ja, eine Reha 0 zu treffen ist ein Skill. Ich glaube, dass es vor allem sinnvoll ist, bei Leuten, die nicht aus anderen Sportarten kommen, das in einem semi-regelmäßigen Abstand mindestens mal zu machen. Ich habe ehrlicherweise Leute, bei denen ich auch einfach stringent eine 0 bis 1 eintrage, weil ich weiß, dass sie eh nicht dahin kommen werden und dass deren 0 bis 1 eher so eine 3 bis 4 ist. Dass sie zumindest in der Nähe von einem sinnvollen Reiz sind. Wir wissen ja, ne, so Proximity to Failure, was die Forschung angeht, dass jetzt eine echte Reha 0 nicht besser ist als eine Reha 4 bis 2 oder 4 bis 1 sogar. Sogar tatsächlich eher im Gegenteil, ne, wenn man ein bisschen was im Tank lässt, baut man weniger Ermüdung auf, kann wahrscheinlich mehr Volumen machen und Volumen scheint so der treibende Faktor dahinter zu sein. Das heißt, ich sehe so Intensitätstechniken eher in einem Skill-Kontext, dass man sagen kann, okay, ich will, dass diese Person lernt, sich auch entsprechend anzustrengen und was auch tatsächlich noch alles im Tank ist. Da arbeite ich gerne mal mit so Rest-Pause-Sätzen oder mit Drop-Sätzen, irgendwas in der Richtung oder so auch verschiedenen Supersätzen, sowas wie ne, Klassiker bei mir ist ja Beinstrecker und Heel Elevated Bodyweight Squat mit Pause unten, ohne Pause oben, wenn man mal die Quads richtig töten will. Und ich glaube, dass das, also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, okay, ich habe jemanden, der bestimmte Muskelgruppen priorisieren möchte, entweder aus einem ästhetischen Blickpunkt oder wir sehen einen Kontext, in dem es in einem Mainlift wichtig ist, ne, Beispiel vordere Schulter fürs Bankdrücken, ne, wenn das ein Schwachpunkt ist beim Bankdrücken, dann kann man sagen, okay, dann priorisieren wir das und dann würde ich da vielleicht auch ein oder zwei Intensitätstechniken mit einbauen, um auf Nummer sicher zu gehen, das ist der zweite Aspekt, diese Kontrolle aus meiner Perspektive raus, um auf Nummer sicher zu gehen, dass der Reiz, der da gesetzt wird, tatsächlich ausreichend ist. Das so zu der generellen Sache. Ich glaube, diese, ne, so offensichtlich, wie Hannes auch beschrieben hast, so dieser Skill, auch bei guter Technik an eine Reha 0 zu kommen, das ist ein Skill, der erlernt werden muss, mit dem sich viele schwer tun, der finde ich auch im Online-Kontext sehr schwer beizubringen ist. Ja. Das ist eine der größten Herausforderungen, die ich da tatsächlich sehe, so aus dem Online-Kontext Leute dazu zu bringen, auch mal bei einem fucking Bizeps-Curl oder Lat-Pulldown auch tatsächlich kontrolliert zu arbeiten, dass die Reps auch vergleichbar bleiben. Was Length and Partials angeht, finde ich geil. Die Evidenz, die es bisher gibt, deutet zumindest darauf hin, dass die schon auch sehr sinnvoll sind, dass generell eine hohe mechanische Belastung bei langer Muskellänge einen sehr guten Reiz liefern kann im Vergleich zu kurzer Muskellänge. Das heißt, wo das möglich ist, integriere ich das auch, ne, entweder durch so
Partial M-Raps irgendwie hinterher nach einem normalen Satz oder dass man halt die Übungen so wählt, dass man eine Pause bei langer Muskellänge hat und ne, dass man schön den Stretch für einen kurzen Eincount pausiert, bevor man wieder in die Kontraktion reingeht. Und das scheint zumindest bisher auch sehr gut zu funktionieren. Ja, und das ist so, das wäre so meine Kurzfassung dieser Antwort.
Ja, ich habe ein paar Gedanken habe ich auch noch dazu. Ja. Also erstmal so, was das Thema Length and Partials angeht. Ist ja alles noch, ich sage jetzt mal so ein bisschen in den Kinderschuhen, sagt man, wenn man das so sagt. Noch.
Ja.
Weiß ich gar nicht, sagt man, ne? Auch so, also da gibt es ja jetzt auch mehr und mehr. Bin ich auch nicht ganz so drin, muss ich auch sagen. Aber ich habe gesehen, dass es da doch viel, dass es doch viel im Raum steht, wie darüber diskutiert wird, dass es vielleicht auch muskelabhängig ist. Ne? Also dass es jetzt nicht durchweg ein Konzept ist, was man überall so nutzen muss und dass es immer das also kann oder dass es die besten Erfolge jetzt für gewisse also für alle Muskelgruppen so bringt, sondern dass es für manche Muskeln vielleicht eher angebrachter ist als für andere. Aber dennoch finde ich das einfach ein sehr cooles Tool, was man auch easy gut einbinden kann.
Ja.
Vor allem eben dann auch, ne, so man knüppelt vielleicht einen Satz und danach machst du halt weiter mit bei langer Muskellänge knüppelst du halt auch weiter den Satz. Es ist super einfach einbindbar, wenn es den Leuten auch noch Spaß macht und das Ganze zu guten Erfolgen führt, so dann let's go, ne, so voll. Da gibt's natürlich immer so den Faktor auch Ermüdung, der da wichtig auch ist, glaube ich, ne, so vor allem bei langen Muskellängen ist das Thema Ermüdung ja schon präsent. Ne? Also wenn ich jetzt einfach mal über meine Adduktoren rede und da bei langer Muskellänge arbeiten würde viel, dann kann ich aber gar nicht mehr beugen, glaube ich, so eine gesamte Woche. Also das ist einfach nur was man da vielleicht in dem Kontext auch so mit einbeziehen muss. Und dann nochmal vielleicht so zu dem Thema, was so eine 2-Reps-in-Reserve-0 angeht, oder wie, ob das nicht sinnvoll ist. Ich denke auch, so aus der Perspektive, das zu lernen, dass man lernt das ja nur, wenn man da auch rangeht, sage ich jetzt einfach mal, wenn man sich dem aussetzt. Und es ist tatsächlich, also wir haben jetzt ja häufig in den letzten Podcast-Folgen darüber geredet, dass es ein Tool ist, was ich sehr frequent nutze, wenn ich überhaupt das eines der Sachen ist, die ich im letzten Jahr auch deutlich mehr in den Vordergrund gerückt habe, was eben Training zum Versagen angeht, also zum wirklichen Versagen, so gut wie wir das eben kommunizieren können und bewerten können mit unseren Athletinnen. Du hast ja auch gerade gesagt, das ist schwierig. Ich habe das tatsächlich immer so, dass ich so ein paar Lifts, so häufig so 3, 4, 5 Lifts habe, die auch konstant gefilmt werden sollen von Woche zu Woche, wo wir immer jede Woche gucken können, wie sieht das Ganze denn aus? Wie sieht das Ganze denn aus? Dann gibt es natürlich auch Zeiten, in denen das immer nicht gefilmt wird. Wenn wir dann wieder dazu übergehen, film mal, passiert es häufig recht schnell, dass dann nicht das gleiche Maß an Intensität da reingegeben wird, an einen Satz.
Kann ich da kurz eine Sache reinschmeißen?
Ja, safe.
Für diejenigen, die sich jetzt fragen, ja, wie kann ich das denn bei mir selber erkennen? Eine gute Faustregel in meiner Erfahrung, rein subjektiv, rein anekdotisch, nichts an Evidenz dahinter, aber wenn du mehr als 4 Sätze für eine Muskelgruppe in einer Einheit brauchst, um so einen Reiz zu setzen, dass dieser Muskel wirklich erschöpft und tot ist, dann trainierst du nicht hart genug. So, das ist, ich sterbe auf die, also I will die on that hill, sagt man, also auf Deutsch funktioniert das nicht. Aber so, wenn ich Leute sehe, die dann irgendwie 8 bis 10 Sätze Latt in einer Einheit haben, wo ich mir dann denke, tja, du kannst halt auch einfach 6 Sätze davon streichen und 2 bis 4 ordentliche Sätze machen und die auch wirklich mal hart machen und zu einer, so, ne, und da reden wir zu einer wirklichen Reps in Reserve 2. Und dann reden wir nochmal drüber, was du für eine Adaption hast. Also so dieses, also das war bei mir, da erinnere ich mich noch ganz zu, als ich damals angefangen habe, ne, war so die Volumenschippe, also dieses, aus der Anfangszeit, als Renaissance Periodization auch ihre Hypertrophy Guides, also ihre Volume Guides rausgebracht haben, ne, Volumen, Volumen, Volumen. Und ich glaube aber, dass die Reihenfolge sollte andersrum sein. Man sollte erstmal lernen, was sind denn überhaupt effektive Sätze für mich? Wie komme ich denn in diesen Intensitätsbereich mit meiner Anstrengung? Den Vorteil hat man, wenn man mal irgendeinen Ausdauersport gemacht hat, dann weiß man, wie diese Anstrengung aussehen kann. Und dann die Frage von, okay, wie viel davon kann ich tolerieren? Tatsächlich. Ne? Und wenn ich jetzt, ne, so ich habe jetzt zum Beispiel, also nicht, dass ich viel trainiert habe in letzter Zeit, aber ich mache immer noch Teil an meinen Oberkörpertagen immer noch Bizeps als erste Übung, weil das immer noch bei mir ein Thema ist, was halt, also was ich tatsächlich auch beim Bankdrücken vor allem bemerke, dass der hinterherhinkt. Und ich hab ganz, ganz doll gemerkt, ich hatte da mal einen Block lang, hatte ich quasi am Anfang 2 Sätze Bizeps mit einem Job, mit einem, also Higher-Rap-Satz, die so im Bereich Reps und Serve 3 bis 1 waren. Also da 3 Sätze und dann nochmal 3 Sätze irgendwie Easy Bar Curls später in der Einheit. Und ich habe dann nach 3 Wochen schon gemerkt, diese 3 Sätze Easy Bar Curls, die brauche ich gar nicht. So der Bizeps ist, der ist gereizt, so der ist durch.
Ne? Fertig.
Der ist fertig. So, und ich kann trotzdem, also ich konnte dann quasi, ne, also der Indikator da war, ich konnte die Curls, die ich am Anfang gemacht habe, konnte ich immer steigern von Woche zu Woche. Die Easy Bar Curls sind schwächer geworden. Und dann wusste ich, okay, streiche ich einfach. So, brauche ich nicht. Ne? Brauche ich schlichtweg nicht. Ich kann meine Curls am Anfang steigern, das reicht mir. Da ist ein Reiz gesetzt, der offensichtlich adaptiert. Das ist, glaube ich, so die quasi, dass die Herangehensweise viel eher andersrum sein sollte. Also erstmal lernen, wie komme ich denn in diesen Intensitätsbereich und dann überlegen, wie viel Volumen brauche ich denn dafür tatsächlich. Und das ergibt sich immer anhand der Trainingsdaten. Bin ich in der Lage, hier habe ich hier eine Adaption, merke ich immer daran, kann ich mich irgendwie steigern. Und ob es mehr Last ist, ob es mehr Reps sind, ob es bei der Intensitätstechnik mehr Reps sind, das auch da, Shoutout an all meine Leute, die das wieder und wieder vergessen, wo ich jedes Mal wieder einen Knüppel raushole, verfickt nochmal, trackt eure Intensitätstechniken. Das ist wichtig. So, ich muss wissen, ja. Also ich muss wissen, ob ihr bei dieser Intensitätstechnik Fortschritt machen könnt. So, und ne, und das ist ja dann auch wieder im Kontext. Also nehmen wir Beinstrecker, Heel Elevated Beuge. Wenn du beim Beinstrecker eine Progression machst und dann bei der Heel Elevated Beuge ein paar Reps weniger machst, fair enough. So. Trotzdem, das ist eine Progression. Wenn dein Beinstrecker stagniert und du dann bei der Heel Elevated Beuge, also wenn der Beinstrecker statisch bleibt, es muss ja nicht direkt eine Stagnation sein, aber wenn der statisch ist und aber die Heel Elevated Beuge Reps verliert, dann ist die Frage, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht, da müssen wir vielleicht ein bisschen was umstellen. Ne? Aber das weiß ich halt nicht, wenn ihr den Scheiß nicht aufschreibt.
Genau.
Track that shit, goddammit.
Safe. Ja, voll. Vielleicht letzter Punkt dazu, bevor ich dann hier nochmal ganz kurz Shoutout mache. Es hat sich ja, ich glaube, das war letztes Jahr, ich muss mal gucken, ich glaube Mitte letzten Jahres gab es dann ja den Preprint von Zach Robinson von Data Driven Strength, die Meta-Regression zu Exploring the Dose-Response Relationship between Estimated Resistance Training, Proximity to Failure, Strength Gain and Muscle Hypertrophy, die ja so in die Richtung vermehrt geht im Vergleich zu dem, was wir so die letzten Jahre vermehrt gehört haben. Ne? Das ist ja kein Unterschied macht, ob wir jetzt 1 bis 4 Reps in Reserve irgendwie so trainieren, sage ich jetzt. Also das sei jetzt keine Dose, also das ist keine, das nicht mehr näher an Versagen mehr bringt. Stand ja diese Meta-Regression stund stark im Gegensatz dazu. Ne? Da hieß es ja wirklich, je näher du rangehst, umso mehr Benefit kriegst du auch hypertrophietechnisch. Und das ist natürlich, also ich finde das einen wertvollen Insight, so, den man auch auf jeden Fall ins Training mit einbauen kann, aber da kommt es natürlich trotzdem auch weiter so drauf an, das muss natürlich gesamtheitlich auch stimmen in der Trainingsplanung. Jetzt einfach zu sagen, Muskelversagen, it is, so, das ist das einzige Prinzip, nachdem ich jetzt hier mein Training gestalte, ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg, ja, und da kommt es natürlich immer auf die Gesamtstruktur der Woche an, aber das war zumindest für mich auch so ein bisschen nochmal ein kleiner Schubs in die Richtung auch zu sagen, dass das zumindest auch wie darüber geredet wurde, jetzt die letzten Jahre über Muskelversagen und was auch so die Kosten davon angeht, dass sie vielleicht auch manchmal gar nicht so hoch sind, wie man meinen möchte, wenn man dem Ganzen Zeit gibt, sich daran anzupassen. Dass es einfach ein Skill ist, den ich die letzten Jahre vielleicht auch zu wenig genutzt habe für mich, für meine Leute, aber der auch gar nicht richtig präsent war, sage ich jetzt einfach mal, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe. Aber es war ja doch also eher so, dass Versagen gescheut wurde, würde ich mal einfach so sagen. Bis also in gewissen Übungen. Dass man so Curls und so, Trizeps ziehe ich mal nicht rein, aber ich sage jetzt mal so Sachen wie eine Brustpresse, wie eine Legpress und so weiter. Ne? Das ist dann doch eher mit niedriger relativer Intensität zu performen vor, als jetzt nah ans Versagen. Genau. Gut. Einmal abschließend. Ich lese hier gerade von wie heißt er denn überhaupt? Morgan Housel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat über die Psychologie des Geldes geredet, obwohl er kein Psychologe ist. Das ist immer, da lieben wir.
Fängt gut an, Kevin.
Fängt gut an, ich weiß. Da habe ich mir auch gedacht, ja gut, das ist so. Also ich finde, er hat immer gute Punkte und auch in dem ersten Buch, das habe ich auch gelesen von ihm über die Psychologie des Geldes, wertvolle Punkte. Und ich denke, dass Leute auch Bücher eher kaufen, wenn da irgendwas mit die Psychologie von steht, weil das fundiert klingt. So, das ist super gut. Auch wenn er keinen psychologischen Background hat, soweit ich das weiß, ne, sondern eher einen wirtschaftlichen, historischen Background
wie heißt
oder generell Wirtschaft. Morgan Housel.
Ah ja, okay.
H-O-U, ja, genau. Und sein Buch jetzt, ne, Same as Ever, sind 23 Geschichten über die Dinge, die sich niemals ändern. Und das sind natürlich dann auch, mein Gehirn natürlich absolut im Powerlifting, der Powerlifting-Bubble verankert, sind da doch sehr viele Dinge, die natürlich dann eben für die Finanzwelt oder wirtschaftshistorisch gelten, aber natürlich auch gelten für Training. Und da war so ein paar Überlappungen, die ich ganz interessant fand, die gewisse Sachen auch nochmal veranschaulichen. Also einmal ein Punkt bezüglich früher Spezialisierung und langfristiges Wachsen. Das ist ja, da gibt's ja auch verschiedene Metaphern zu, komme ich aber gleich nochmal so drauf zu sprechen. Und der andere Punkt, dass Stabilität immer zu Instabilität führt. Also ich kann ja mal, ich würde erstmal vielleicht so den einen Punkt aufgreifen. Muss ja mal kurz das suchen. Ich habe mir das hier extra bereitgelegt.
Was ein Podcast, genau, wo live im Buch geblättert wird. So.
Genau. Ja. Hört man das gut?
Bisschen ASMR noch dazu.
Ja, genau. Genau. Und zwar ist so ein bisschen der eine Punkt, dass der Kapitelname ist nämlich auch, ist ja aber nicht, dass ich verkacke, zu viel, zu früh, zu schnell, ist zum Thema frühe Spezialisierung, glaube ich, sehr angebracht. Und da geht er halt so ein bisschen so habe ich den Vergleich gesehen zum Kraftsport, den er zieht mit, oder den ich sehe, der zieht den ja nicht richtig, er berichtet nur von Wachstum, den Vergleich, den er mit Wachstum von Bäumen sieht, im Vergleich zum wirtschaftlichen Kontext, den er daran heranzieht. Aber genau, ich kann ja mal kurz so ein bisschen berichten, ne? Also es ist so ein bisschen der Vergleich zwischen, man versucht künstliches Wachstum hervorzurufen bei Bäumen, indem man die Saat oder so weiter eben nicht in Nähe von anderen Bäumen pflanzt, sondern fernab von denen, damit sie viel mehr Sonnenlicht bekommen. Von Anfang an, ne? Normalerweise ist es so im natürlichen Kontext, soweit ich das auch weiß, sind die ja recht nah aneinander, die Bäume, und wir kriegen halt viel Schatten ab von den anderen Bäumen. Und das führt halt dazu, dass sie langsam wachsen, deutlich langsamer, als wenn sie so von vornherein viel, viel Sonnenlicht abbekommen. Die das Sonnenlicht abbekommen, wachsen natürlich super schnell, aber das Holz ist deutlich luftiger. Ja, das heißt also, da durch die vermehrte Luft bietet halt so ein bisschen mehr Raum für Pilze, Krankheiten und so weiter. Mhm. Das heißt, die sind eher nicht so langlebig. Im Vergleich dazu, die Bäume, die dann bei anderen Bäumen wachsen, langsamer wachsen, deutlich robuster sind, die natürlich insgesamt vielleicht auch mehr ihr Potenzial auch entfalten können. War für mich so ein bisschen ein schöner Vergleich, den man natürlich auch zum Kraftsport ziehen kann. Frühe Spezialisierung oder früh viel wollen führt dazu, dass man vielleicht Potenzial nicht realisieren kann, aufgrund dessen, dass Strukturen nicht bereit sind. Genau, fand ich sehr, sehr schön. Habe ich gedacht, kann ich einfach mal mit einbringen. Letzter Punkt, ganz kurz noch. Kapitel heißt, in der Ruhe keimt der Wahnsinn. Da geht es um die Wirtschaftstheorie, ist das, glaube ich, eine Hypothese von der Instabilität der Finanzmärkte, die so ein bisschen so läuft. Habe ich natürlich keinen Plan von Wirtschaft, aber er wird hoffentlich Ahnung davon haben. Ich vertraue ihm immer so ein bisschen. Wenn die Wirtschaft stabil läuft, werden die Menschen optimistisch. Wenn Menschen optimistisch sind, nehmen sie Schulden auf. Wenn sie Schulden aufnehmen, wird die Wirtschaft instabil. Das Gleiche habe ich so ein bisschen in dem Kraftsportkontext gesehen. Wenn das Training gut läuft, nehmen AthletInnen eher größere Risiken auf, häufig, sage ich mal, von gewisser zu schnell zu viel zu wollen, höhere Lastensprünge zu wählen, sodass es dann, während die Stabilität da ist, mit gutem Fortschritt schnell wieder zur Instabilität kommt. Ja. Ja, dass man dann eben zurückgewürft wird im Training, weil Verletzungen auftreten oder man das auch nicht so gut recovern kann. Genau, ich fand die zwei Punkte sehr übertragbar auf das Krafttraining. Deswegen wollte ich es einfach nochmal mit übernehmen. Ja, man hat, glaube ich, diese Baummetapher ist es ja, also diese Baumsache, ja. Die kennt man ja, ne? So ungefähr, habe ich vor ein paar Jahren auch gehört. Aber es war auch nochmal sehr, hat mir das Ganze nochmal ein gutes Bild vor Augen geführt durch die Erklärung mit Luft und, ne, Pilze, Krankheiten, die entstehen können, dass es insgesamt nicht ganz so stabil ist, sondern eher fragiler.
Ja, ja. Ich glaube, vielleicht noch kurz zu diesem Early Specialization Ding. Ich glaube, ich habe schon den Eindruck, dass das vor allem in den letzten 4-5 Jahren einen deutlichen Ruck ins jüngere Alter, was so Peak Age angeht, gab, auf hohem Niveau zumindest. Also da muss man auch sagen, this shit doesn't apply für die meisten Leute, die hier zuhören. Ne? So, das muss man nochmal ganz deutlich sagen. Aber ich glaube schon, dass wir insgesamt im Powerlifting eher jetzt jüngeres Peak-Alter haben auf hohem Niveau und dass die Leute, da, also dass wir uns eher auf eine Szene hinbewegen, wo die Stärksten zwischen Anfang und Ende 20 sind, statt zwischen Mitte 20 und Mitte, Ende 30. Ein paar Outlier gibt's ja immer noch. Und ich stelle mir jetzt ein bisschen die Frage, so, ist das wirklich, ist das eine frühe Spezialisierung oder ist das einfach, weil halt durch soziale Medien Leute viel, viel, viel mehr Leute viel früher anfangen? Das ist eigentlich ist es immer noch Training Age. So.
Ja.
Und dann denke ich mir, es passt halt auch einfach besser in die Lebensentwürfe von Leuten in diesem Alter, in der heutigen Gesellschaft, viele Ressourcen in Sport zu investieren, als in die Ältere, ne, so weil auch Thema so Familiengründung, Vollzeitjobs etc. pp. Das kommt ja dann auch erst so ein bisschen alles mit der Zeit. Und ich glaube, wenn du in der Lage bist, diesen sportlichen Rhythmus in jungem Alter schon aufrecht zu erhalten und aufzubauen, das dann beizubehalten in den Phasen, in denen, ich sage mal, das Leben noch nicht ganz so ernst ist, ist, glaube ich, einfacher, als es in der Vergangenheit war. Also das, aber da kann man sicherlich auch drüber debattieren.
Ja.
Ja.
Alrighty. Gudi, ich glaube, wir haben eine gute Folge. Ja, Paul hat noch Termine. Yes. Paul muss los.
Wie das so ist an meinem freien Tag.
Wie das. Ah ja. Perfekt ist der zweiwöchentliche Freitag heute.
Ja.
Gudi. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Paul. Vielen Dank an die ganzen Fragen. Ich glaube, das war eine gute Folge.
Ja,
wenn ihr Fragen habt für die nächsten Folgen, wir haben auch einige, aber gerne weiter mit den Fragen zu uns. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal.
Macht euch einen schönen Tag.
Bye-bye. Ciao, ciao.